begrüße Sie zur Vorlesung Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen digitalen Medien 2. Heute haben wir jetzt den jüdischen Aspekt auch hinter uns gelassen. Also wir haben ja jetzt Audiovision, Narration, Ludition, jetzt geht es in die Performance. Die Frage also, was der Spieler, die Spielerin zur Erzeugung des Spielerlebnisses beiträgt. Im Gegensatz zu den anderen Medien, die ja im Wesentlichen auf eine Stillstellung des Körpers setzen, also Kino als Dispositiv verlangt den abgedunkelten Raum, in dem alle isoliert sitzen und möglichst von keinen anderen Sinnesreizen belästigt werden, außer von den audiovisuellen Präsentationen der Leinwand. Das Buch, was ja auch so den Leser in die Stille des Einsenken verlangt, dass man sich irgendwie zurückzieht, man braucht Ruhe, um dann in diese Buchwelt einzutauchen. Musik hören macht man ja auch bevorzugt irgendwie mit Kopfhörern, in denen man sich von der Außenwelt abschottet. Also genau diese Vorstellung, dass man sich körperlich eigentlich auf den Sinn reduziert, mit dem das Medium dann rezipiert werden kann und alles andere möglichst ruhig stellt, funktioniert bei Computerspielen schon deswegen nicht, weil man Minimum einen Finger braucht, um überhaupt irgendwas zu machen. Also dadurch entsteht so ein Feedback, der völlig anders ist als bei anderen Medien. Da braucht man vielleicht mal den Finger für die Fernbedienung, aber danach liegt die zur Seite. Das ist bei Computerspielen anders. Also der Performancebegriff spielt eine Rolle und das hat dann entsprechende Konsequenzen, dass man ganz andere theoretische Hintergründe nehmen muss, um Performance zu beschreiben, als man das in den gängigen Medientheorien so kennt. Wobei es natürlich auch da die Frage gibt, des Körperlichen im Kino, also inwiefern spürt man eigentlich in einem Horrorfilm, wenn man körperliche Angst spürt, inwiefern ist der Körper dann doch wieder involviert. Das ist bei Computerspielen aber anders, weil man halt Handlungstheorien braucht, Motivationstheorien, also alle möglichen Fragen der Aktivierung dieses Körpers, damit man überhaupt das Medium rezipieren kann. So, Performance hat zumindest in der Performance-Theorie drei Ausprägungen. Einerseits die Aufführung einer einstudierten Handlung, wie man es aus dem Theater kennt oder aus den Vorführpraktiken, wo man halt von Performance und Performance redet. Dann in den eher sozialpsychologisch orientierten Ansätzen die Frage des beobachtbaren Verhaltens eines Menschen. Egal, was sie machen, sie sind immer irgendwie performativ unterwegs. Ob sie hier sitzen und versuchen, nichts zu machen, oder ob sie irgendwie Essen bestellen in der Mensa und mit Kommilitonen plaudern. Das ist immer eine Form von Verhalten, das kann man beobachten und auch beschreiben, um sich dann die Frage zu stellen, wie inszenieren sie eigentlich ihr selbst und sowas. Das macht die Sozialpsychologie. Und dann gibt es noch Performance als messbare Leistung. So wird es eher in ökonomischen Kontexten, aber auch sportlichen Kontexten gebraucht. Also die sportliche Leistungsfähigkeit, die Performance des Fußballteams war so und so und dann wird dann irgendwie genau aufgelistet, wie lange sie gelaufen sind und wie schnell und wie viele Bälle sie geschossen haben oder wie gut gezielt und getroffen wurde. So, und das kann man natürlich am einfachsten auf Computerspiele übertragen. Die Performance als Ausdruck sportlicher Leistungsfähigkeit findet ihre entsprechend im Computerspiel, aber auch die anderen, also insbesondere das beobachtbare Verhalten des Spielers und der Spielfigur, allerdings auch die Aufführung einer einstudierten Handlung, wenn Sie ein Spiel üben oder wenn Sie ein Spiel vorführen, jemanden präsentieren wollen oder Sie sind im Turnier, dann wird ja im Vorfeld auch fleißig geübt, dass das so läuft, wie es laufen soll. Allerdings kennt man den genauen Ablauf nicht. Vielleicht so bei alten Spielen konnte, also Pac-Man konnte man üben, weil Pac-Man sehr algorithmisch funktioniert. Da gibt es Pfade, die damals veröffentlicht wurden, wie man durch dieses Labyrinth laufen muss, die man stur auswendig lernen konnte und dann hat man es immer geschafft. Und wenn man sich auch nur mal um 1/10 Sekunde vertut, war man auch raus aus seinem Pfad. Aber das konnte man tatsächlich einüben wie so eine Chopin-Etüde auf dem Klavier und wenn man es dann richtig aufführt, dann hatte man eben auch den Erfolg. Also es funktioniert alles drei bei Computerspielen und ich will im Folgenden dann einige dieser Aspekte jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge aufgreifen, aber das taucht dann im Laufe der Vorlesung auf. Das Wichtigste, und das ist auch die einzige Textfolie, ist die Unterscheidung der verschiedenen Ebenen der Performance. Das ist insofern wichtig, weil es verschiedene beobachtbare Instanzen gibt in einem Spiel, die sich verhalten. Da ist zum einen die Handlung des Computers selber, also wie die KI sich verhält. Beziehungsweise, und das ist in den letzten Jahren viel deutlicher hervorgetreten, wie die Animationen ablaufen, und da meine ich gerade Motion Capturing, also wo sie dann wirklich Schauspieler haben, die sie aufnehmen, die vom Computer gesteuert dann auch ihr Ding irgendwie abspielen. Das ist die Performance, ich nenne es jetzt der nullten Ordnung, weil das ist genau das, um was es jetzt nicht gehen soll. Also nicht die Frage, wie sind die schauspielerischen Leistungen der vom Computer gesteuerten Spielfiguren zu bewerten. Das kann man auch machen, aber uns geht es eigentlich eher um die Frage des Spielers. Deswegen habe ich es jetzt mal zur nullten Ordnung erklärt, weil dort die Analyse eher wie die Analyse eines Films stattfindet. Also da würde die Filmästhetik eingehen. Der Computer orientiert sich allerdings an der Handlung der Spielfigur, also was der Spieler mit seiner Spielfigur macht. Das wäre jetzt die Performance der ersten Ordnung. Ich schaue einfach an, was passiert auf dem Bildschirm. Da muss ich den Spieler überhaupt nicht anschauen, sondern nur einen Screencast machen. Ich nehme auf die audiovisuellen Signale, die zum Bildschirm geleitet werden, und die zeichne ich auf und kann sie dann hinterher auch analysieren. Aber ich weiß, dass es ein Ergebnis einer Interaktion ist. Es ist kein Film, sondern der Spieler hat da was gemacht, dass sich die Spielfigur so oder so verhält. Und da kann man dann sich die Frage stellen, was ist da eigentlich geschehen? Die ist immer gekoppelt, diese Handlung der Spielfigur, an die Performance der zweiten Ordnung, und das sind die Handlungen des Spielers vor dem Bildschirm. Sie wird dann aufgezeichnet im Let's Play mit Spielereinblendungen. Das kennen Sie, wo man dann sieht, wie er irgendwie schreit und wie er sich freut oder wie er spannungsvoll dahinterhergeht, wie er Kommentare abgibt. All das ist eine Performance, die zum Erlebnis des Zuschauers beitragen. Man will eben nicht nur sehen, was die Spielfigur im Bildschirm macht, sondern auch, wie der Spieler oder die Spielerin das selber auch erlebt, damit man diese Experience dann ebenfalls rezipieren kann. Und das führt uns dann zur Performance der dritten Ordnung, nämlich die Handlung der Zuschauer vor Ort, wenn es welche gibt. Zum Beispiel in Form von Kommentaren oder in Form von frenetischem Jubel oder von Mitgehen mit dem Spielerlebnis. Das werden Sie beobachten können, also viele von Ihnen spielen ja, wenn Sie spielen, gar nicht alleine, sondern in Begleitung von anderen, man spielt in einer Gruppe. Es gibt Spiele, die sind dafür ausgelegt, dass man sie in der Gruppe spielt und dann auch vor Zuschauern, weil manche Spiele haben einfach einen hohen Zuschauerwert, andere sind dann eher dafür ausgelegt, dass man sie alleine spielt, weil die Narration sich langsam entwickelt und so das sehr schwierig ist, sodass man Passagen immer und immer wiederholt, was den Zuschauerwert doch drastisch reduziert, aber das Spielerlebnis nicht unbedingt beeinträchtigt. So, und das kann man sich auch anschauen, wie reagieren eigentlich die Zuschauer. Die wird dann aufgezeichnet im Shoutcast, weil Leute das wirklich kommentieren und die sagen, was sie jetzt gerade dazu empfinden, dass dieses Spiel so abläuft. Oder in der Live-Übertragung, denken Sie an so ein E-Sport-Event. Sie können das auch übertragen auf Fußball spielen, wobei die Handlung des Spielers und der Spielfigur da übereinander liegen, weil es keinen Avatar gibt des Fußballspielers, sondern das sind natürlich die Personen selber. Aber also die erste und zweite Ordnung fällt da aufeinander. Aber es gibt auch da die Beobachtung von Zuschauern vor Ort und die wiederum stehen dadurch, dass sie körperlich kopräsent sind. Also sind beide am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zusammen, die Zuschauer und die Spieler. Kann sich so eine Feedbackschleife geben, wie man das aus dem Theater kennt. Dass die Zuschauer durchaus einen Einfluss darauf nehmen können, wie nicht vielleicht wie die Narration abläuft, aber wie die Performance der Schauspieler sich gestaltet. Und bei so Performance-Art-Präsentationen ist es ja ganz essentiell, dass die Zuschauer irgendwie eingreifen, wo es eben keine Narration gibt, wie bei vielen Theaterstücken, die im Vorfeld ja schon bekannt und auch einstudiert wurde, sondern wo sich das Verhalten des Künstlers an den Zuschauern richtet. Das ist bei Computerspielen auch so, wenn die sagen, oh, geh da hin, mach das nicht, versuch's doch mal, etc. Also tolle Tipps geben, was Zuschauer besonders gerne machen, die nicht spielen. Dann kann das durchaus Einfluss auf die Performance der zweiten Ordnung haben, nämlich wie der Spieler sich verhält, und das hat sofort Auswirkungen auf die der ersten Ordnung, was nämlich davon in der Spielwelt ankommt, und das wiederum auf die nullte Ordnung, wie der Computer darauf reagiert. Darüber hinaus, was ich aber heute nicht betrachten werde, gibt es noch eine vierte Ordnung, nämlich die Handlung der Zuschauer vor dem Bildschirm bei einer Übertragung. Die sind aus dieser Feedbackschleife rausgenommen. Ja, gerade beim Fußball ist das ja die Mehrheit der Menschen, die jetzt das Spiel beobachten, aber deren Performance hat überhaupt keine Auswirkungen oder Einflüsse auf das Spielgeschehen. Beim Fußball kann man das besonders gut sehen, aber natürlich auch bei Twitch-Übertragungen von E-Sport oder von irgendwelchen anderen Spielen. Das ist räumlich versetzt, das ist zeitversetzt, das findet man ganz anders statt. Man kann sich aber anschauen, wie die Zuschauer reagieren. Das sind ja diese React-Videos, also die reagieren eigentlich. Gab es mal eine schöne Werbung für Dead Space 3 oder 1, wo man dann Mütter in das Studio gebeten hat und ihnen die schlimmsten Szenen von Dead Space vorgespielt hat. Und sie waren natürlich entsetzt und schockiert. Das wurde aufgezeichnet Und in der Werbung verwendet Your Mother Hates It. Und das war dann wieder so ein Ausweis dafür, dass das wohl ein ziemlich cooles Spiel sein muss, wenn die Mütter das nicht mögen. Das kann man so benutzen. Oder bei The Evil Within haben sie Zuschauern einen Horrorfilm gezeigt und dann dieses Spiel spielen lassen. Oder ich glaube, das Spiel gezeigt. Ich glaube, spielen lassen. Und dann gemessen, wie hoch der Angstgehalt ist, um klarzumachen, das sei schrecklicher als jeder Horrorfilm. Also das sind so Möglichkeiten, wie man diese React-Videos nutzen kann, aber das führt uns schon ein bisschen weiter weg. Noch weiter die Performance der fünften Ordnung, das sind nämlich die Beobachter der Performance, nicht der dritten, der vierten Ordnung. Also der Zuschauer, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie am Donnerstag, da kommen ja alle für Spiele an, aber wenn Sie während der EM in irgendeine Kneipe gehen und Sie wollen kein Fußball schauen, aber Sie sind umgeben von Menschen, die auf diesen Bildschirm gucken, nicht unbeteiligt an einem Kneipenbesuch, bei dem eine Live-Übertragung gesendet wird. Auch da kann man sich fragen, reagieren die eigentlich darauf, dass um sie herum so viele Menschen jetzt sich mit diesem Spiel beschäftigen? Die wird in der Regel nicht mehr aufgezeichnet, es sei denn, man macht so ein Selfie, ich genervt in einer Fußballkneipe oder sowas. Da entsteht ja auch eine Performance und auch da kann man den Beobachter kann man nochmal beobachten, also die Performance-Ebenen sind da beliebig weit, aber irgendwann wird es für die Analyse uninteressant. Ich denke mal, nach der fünften Ordnung ist Schluss. Menschen, die sich nicht dafür interessieren, müssen Menschen beobachten, die sich dafür interessieren, aber nicht vor Ort sind. Also das hat dann keinen Sinn mehr, aber die ersten vier Ordnungen sind nicht uninteressant. Wie analysiert man Performance? Frau Erika Fischer-Lichter, die den Tunderinnen unter Ihnen sicherlich bekannt ist, hat da ja dieses etwas abgehangene, aber durchaus wegweisende Buch zur Semiotik des Theaters geschrieben, in dem sie im ersten Band das System der theatralischen Zeichen auflistet. Das ist diskutierbar und in seiner Stringenz auch nur aus so einem strukturalistischen, semiotischen Ansatz verständlich. Also diese Hoffnung, alle Zeichen so in kleine Kästchen zu packen, die dann auch klar ins Visuelle und ins Akustische gepackt werden können. So. Das kann man alles diskutieren, was ich an der Stelle nicht mache, aber interessant finde ich die Liste. Also was man überhaupt alles für Zeichensysteme hat. Und diese Zeichensysteme heißen in der Semiotik halt auch Codes, die aufeinander bezogen werden. Also es ist nicht so wie Codierung im Sinne von Morse-Code, sondern eher so ein System von Zeichen, was irgendwie miteinander in Bezug steht. Und was spielt da alles eine Rolle? Das ist natürlich sehr theaterspezifisch, Beleuchtung, die Requisiten, Dekoration. Allerdings kann man das übertragen aufs Level-Design. Da gibt es auch Beleuchtung, da gibt es auch Requisiten, da gibt es auch Dekorationen und Kulissen. Das hatten wir ja in der Luditionsvorlesung hatte ich das ja auch schon mal erwähnt. Die Raumkonzeption wieder aufgebaut ist, die Kostüme, auch das gibt es natürlich bei der 3D-Grafik, die Frisuren und die Masken, das ist alles Teil des Modelings im Computerspiel, aber hat durchaus auch seine Codes. Denken Sie an Assassin's Creed, wo man sich bemüht, den Code des Modellierens historisch auch noch korrekt zu gestalten. Also wenn man dann schon die Französische Revolution spielt, dann will man aber auch die richtigen Kostüme irgendwie auftragen. Dann gibt es interessanter, die Zeichen jetzt eher von den Schauspielern, also schauspielerbezogen, proxemisch, also wie verhalten sie sich im Raum zueinander, wie nah kommen sie sich, wie viel Abstand nehmen sie ein. Gestik und Mimik, ganz besonders bedeutungstragend, weil Körpersprache sicherlich ja auch semiotisch gelesen werden kann. Das funktioniert sowohl bei der Analyse der Spielfiguren, weil die ja inzwischen auch eine ausgeprägte Mimik bekommen und auch die Gestik mehr als so ein reiner Walk-Cycle ist. Aber man kann damit natürlich auch den Spieler selber analysieren, der halt irgendwie reagiert und das Gesicht verzieht und irgendwie Hände hochwirft oder sowas macht. Also das wären so die visuellen, das kann man sehen. Und dann gibt es die akustischen Zeichensysteme, die paralinguistischen, es gibt einerseits die Sprache, das wären die linguistischen Zeichen, und Paralinguistik sind dann so die Prosodien, also wie jemand die Stimme, geht die Stimme hoch, geht die Stimme runter, wird es schnell, wird es langsam, klingt es gepresst oder klingt es entspannt, oder ist die Stimme hoch oder tief, laut oder leise. Das sind alles Modulationen der sprachlichen Äußerungen, die auch eine eigene Bedeutung haben, die auch jeder liest. Also jeder versteht es, wenn jemand schnell und hoch spricht, dann ist er wohl aufgeregter und wenn jemand tief und langsam spricht, dann ist er vielleicht etwas entspannter. Und das hören Sie, aber im Zweifel, man denkt nicht so drüber nach wie über die linguistischen Zeichen, man kann aber so den emotionalen und affektiven Gehalt des Gesagten aus den paralinguistischen Zeichen bestimmen. Auch das gilt natürlich bei Computerspielen entsprechend, komme ich noch drauf. Und Musik und Geräusche haben natürlich dann auch ihre eigenen Codes, die in den entsprechenden Wissenschaften auch da, also musikalische Codes, dann die Musikwissenschaft ist voll davon, dass sie analysieren können, wie so ein Musikstück aufgebaut ist und wie man das analysieren kann. Wir hatten ja so ein bisschen was zu Sound, hatte ich ja in dieser Richtung schon mal gesagt. Das spielt hier bei Computerspiel Performance natürlich auch eine Rolle. Also wenn Sie Performance begreifen als so ein ganzes Spielerlebnis, von Beginn nicht unbedingt des Spiels, aber jetzt fangen wir an zu spielen, jetzt hören wir auf zu spielen und dazwischen hat es hohe strukturelle Ähnlichkeiten wie eine Theateraufführung, zumindest wie eine Performance und deswegen wird sie heute auch hier dargestellt. Was müssen wir also beschreiben? Erstmal die Umgebung und wo findet dieses Spiel statt? Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie in der großen Pause oder Sie schwänzen den Französischunterricht und gehen ins Kaufhaus Computerspielen, was dann dazu geführt hat, dass viele Kaufhäuser morgens ihre Spielstationen abschalten, damit die Kinder das eben nicht mehr machen. Ob Sie in der Arcade spielen, entweder alleine oder vor Publikum, was bei Arcades ja gar nicht so selten war, dass da also Menschen rumstanden, die sich das anschauten. Ob Sie im Wohnzimmer spielen, mit Freunden, oder ob Sie in der Metro oder im Bus oder wo auch immer spielen, mit Fremden oder umgeben von Fremden, die wahrscheinlich Ähnliches machen. Allein das ändert schon das gesamte, Ihr Verhalten ändert es. Es ändert vielleicht auch das Verhalten dessen, was Sie machen. Wenn Sie wissen, in 3 Minuten muss ich aussteigen, dann gehe ich jetzt nicht mehr in dieses Dungeon. Oder da sitzen Leute, die ich kenne, jetzt kann ich nicht laut losschreien, weil ich jetzt irgendwie den Level gerade versammelt habe. Das hat einen großen Einfluss, diese Umgebung und der Kontext, wann und wo Sie spielen, auf Ihr Verhalten als Spieler, auf das Verhalten der Zuschauer. Darf ich fremden Leuten auf den Bildschirm schauen, um mir das anzuschauen, was sie da gerade machen? Kinder machen das noch und je älter sie werden, irgendwann schaut man fremden Menschen eben nicht mehr auf den Bildschirm, auch wenn es einen interessiert. Kann man in öffentlichen Räumen die Audio einschalten oder braucht man Kopfhörer? All solche Fragen stellen sich bei der Analyse der Umgebung. Dann natürlich der Kontext selber, um was geht es eigentlich? Was ist die Intention des Spiels? Geht es einfach nur, um Spaß zu haben? Will man fortschreiten, also will man in dem Level vorankommen oder im Spiel vorankommen? Will man wissen, wie die Ludition funktioniert, also dieses Theory Crafting, wo man spielt, um die Mechaniken freizulegen? Will man das Spiel testen, um vielleicht ein Review zu schreiben oder eine Kaufempfehlung abzugeben? Will man es kommentieren? Will man es analysieren, weil Sie gerade eine Hausarbeit schreiben darüber und jetzt Sie einen bestimmten Abschnitt dort als Gegenstand der Analyse haben? Ist es so eine touristische, also will man einfach nur die Spielwelt sich anschauen und einen tollen Screenshot machen, damit man hier bei unserem Screenshot-Wettbewerb eine Einreichung hat? Macht man einen Wettbewerb, will man möglichst schnell sein oder möglichst viele Punkte kriegen oder einfach jemand anderen besiegen? Will man es jemandem zeigen? Ist ja ganz häufig so, wenn man mit Menschen spielt, also auch mit Freunden, dass man eben jetzt nicht gleich in das Spiel einsteigt, sondern okay, wir gucken uns das mal gemeinsam an, dann zeigt man bestimmte Dinge oder demonstriert mal die ganze Spielmechanik. Man spielt völlig anders, wenn man ein Spiel zeigt, als wenn man es im Wettbewerb spielt. Will man eine Instruktion geben, wie man es beibringen, wie jetzt das zu spielen hat? Auch da verhält man sich natürlich anders. Oder will man Werbung machen? Das ist ja bei so öffentlichen Ausstellungen, wo dann irgendwelche Leute spielen. Auch das führt zu einer anderen Art und Weise, sich und das Spiel zu präsentieren. Und die andere Frage des Kontexts ist, wie wird das produziert? Sie werden feststellen, bei der Analyse von Performance, Spielperformance, ist es überhaupt nicht einfach, an Quellenmaterial zu kommen. Denn das meiste, was Sie kriegen, sind irgendwelche YouTube- und Twitch-Filme, die natürlich vorbereitet und geschnitten werden. Also da ist eine Auswahl, findet statt. Und wenn dieses Spiel völlig daneben ging, würde es der Autor im Zweifel gar nicht hochladen, sondern sagen, okay, die 10 Minuten lösche ich, ich mache das nochmal. Oder ich habe mich total verhaspelt im Kommentar, kommt alles raus. Es ist nicht einfach eine Performance, die Sie auf Twitch sehen, so wie Fernsehen oder Film ja auch nicht irgendwie die ungefilterte Realität ist. Das glaubt ja niemand mehr so richtig. Und insofern ist es gar nicht so leicht. Sie müssten tatsächlich jemanden beobachten, der gerade sich nicht beobachtet fühlt und spielt. Und das müssen Sie erstmal hinkriegen, denn sobald Menschen sich beobachtet fühlen beim Spielen, verhalten sie sich anders. Sie erleben das donnerstags bei den Klassikern der Spielegeschichte. Wer kommt mal nach vorne und spielt? Moment, hier sitzen Menschen, die mir zuschauen, das mache ich lieber nicht. So, und sobald Sie ins Game Lab gehen und da spielen Leute ein Spiel und dann sagen Sie, ich gucke mir das mal an, vielleicht fangen die dann, okay, jetzt muss ich cool sein, jetzt muss ich nur die Moves machen, die ich auch kenne, jetzt muss ich beeindrucken. Also dieses Impression Management, was irgendwie einen ja ständig umtreibt, das gilt natürlich auch bei der Handlung des Spielens. So, also was ist die Möglichkeit, wie Sie an das Material kommen? Sie können es beobachten. Sie sollten aber versuchen, so zu beobachten, dass sich die Spieler nicht beobachtet fühlen oder Sie beobachten eine Vorführung, Sie sagen ganz explizit, jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Sie schauen sich Let's Play an oder Let's Show, wo dieses Reden aus dem hohlen Hirn dann ausfällt, also wo die Leute einfach mal zeigen und nicht immer Kommentare dazu abgeben müssen. Walkthroughs, wo Sie es von Anfang bis zum Ende spielen oder der Cinematic Walkthrough, wo man versucht, aus dem Spielerlebnis sowas wie ein Kinoerlebnis zu machen, indem man vor allem die Cutscenes aufnimmt und dann die essentiellen Geschehnisse dazwischen, also dort, wo der Spieler wirklich die Story auch vorantreibt, also sie schon fast Ereignischarakter haben, und die ganzen Geschehnisse, wo er einfach nur von A nach B geht und dann musste er aber noch an 5 Gegnergruppen vorbei, weil man es konnte und weil man ja auch 20 Stunden Content verkaufen will, die werden dann rausgeschnitten. Und da gibt es so ein eigenes Subgenre der Walkthroughs, ist der Cinematic Walkthrough, wo sie dann das ganze Spiel vielleicht in 4 Stunden Kinoerlebnis haben, das dann auch so geschnitten ist, dass vor allem die Story rauskommt. Das Tutorial, in dem sie die Spielmechaniken lernen sollen, der Speedrun, was jetzt gerade wieder Charity-Speedrun stattgefunden hat, wo man halt versucht, das Spiel zu knacken und alle mit allen Tricks versucht, so schnell wie möglich da durchzukommen. Die Kritik an dem Spiel, dass man Teile dieses Spiels vorführt, weil man halt eine Analyse macht und dann auch zu einer innerlichen oder formalen Kritik vordringen will. Der Shoutcast als Live-Kommentar eines Gameplays, das ist wie halt eine Sportberichterstattung, oder das Social Sharing, was die neuen Konsolen so einfach machen, dass man einfach sein Spiel, was man gerade hat, aufnimmt und auf irgendeinen Kanal hochlädt, damit Freunde oder Bekannte das eben sich auch anschauen können. Und wenn man das kennt als Kontext, warum wurde gespielt und in welcher Form wurde es eigentlich aufgezeichnet oder mir zur Verfügung gestellt, das muss man immer berücksichtigen bei einer performativen Analyse, weil Performance nicht einfach so stattfindet. Die findet immer in diesem Kontext statt und es ist eben diese Kopräsenz oder diese Feedbackschleife und auch die Kopräsenz einer Kamera ändert Performance. Es ist dann zwar nicht eine leibliche Kopräsenz von Zuschauer und Akteur, aber es ist zumindest eine zeit- und raumversetzte Kopräsenz und das ist den Akteuren natürlich auch bewusst, sonst würden sie ja keine Kamera hinstellen, sodass sich hier natürlich auch Feedbackschleifen ergeben. Na, Feedback nicht, aber zumindest Beeinflussungen ergeben. So, jetzt zum Inhalt, die einzelnen Ebenen. Die Nullte, wie gesagt, lasse ich weitgehend raus. Die heißt aber netterweise schon Performance Capture. Also seit einigen Jahren heißt es Performance Capture. Lange Zeit hieß es nur Motion Capture, weil man nur die Bewegung aufnahm. Also wo ist halt der Ellenbogen, zu welchem Zeitpunkt. Inzwischen aber doch viel stärker auch die Performance als schauspielerische Leistung aufnimmt. So, und das sehen Sie an diesen ganzen Marker Points hier von Ellen Page, dass es eben nicht nur geht um, wo ist Ihr Handgelenk und Ihr Kopf, das machen so diese großen Bobbel, sondern im Gesicht, wie, wann wird der linke Mundwinkel hochgezogen und die rechte Augenbraue nach unten gesetzt. Und je mehr Marker Points Sie haben an strategisch wichtigen Muskeln oder Sehnen, desto genauer können Sie die Mimik des Gesichtes dann auch übernehmen. Schauen Sie sich mal von Avatar die Punkte an, die hatten mehrere hundert Punkte im Gesicht, weil natürlich deren Mimik später von Großrechnern nachprozessiert wurden. Da hatte man mehrere Minuten Zeit, um so ein Gesicht auszurechnen. Hier weiß man, also das hätten die auch, aufnehmen könnten sie schon, aber wenn ich es live abspielen will mit der Engine, die mir die PS3 zur Verfügung stellt, das ist ja von Beyond Two Souls, dann kann ich nur so und so viele Polygone bewegen, mehr geht nicht. Und dann habe ich entweder diesen Final Fantasy Effekt, ich mache da mal kurz so einen total gut gerenderten Animationsfilm dazwischen, dann könnte man auch wie in allen 3D-Animationen mehr Mimik aufnehmen. Wenn ich dem Spieler aber das Gefühl geben will, hey, das ist die gleiche Engine, mit der du auch spielst, dann muss ich mit den Beschränkungen der Echtzeit-Animation leben und entsprechend weniger Punkte verwenden. Das ändert sich mit jeder Konsolengeneration, werden wir die Zahl der Punkte in dem Gesicht der Schauspieler sich vervielfältigen sehen, weil wir die Mimik immer besser und die Gestik auch immer feiner darstellen können. So, das wäre dann eine klassische Analyse von Schauspielleistungen im Film. Also klassisch nicht, weil natürlich, es ist ja nicht im Film, sondern im Animationsfilm. Aber da kann man sich eben die Fragen stellen, wie werden Emotionen erzeugt, welche Funktion hat diese Geste, die sie da gerade hat, ist es kohärent, wie ist die Schauspielführung etc. Das kann man sich hier alles die Frage stellen. Blende ich jetzt im Folgenden erstmal aus. Mich interessiert dann diese Ebene der Spielfigur. Was macht die Spielfigur? Also wir schauen jetzt nur auf den Bildschirm, was da passiert. Das kann man gut beschreiben, was da macht. Also die Handlungen der Spielfigur als Abfolge von Verben. Sowas wie gehen, laufen, springen, ducken, schießen, blocken, sammeln, craften, fliegen, fahren etc. Das sind Handlungen, die Sie ausführen können, die Sie zum Beispiel aus der Anleitung entnehmen, wenn Sie wissen, welcher Knopf auf dem Controller löst welche Aktion aus. Irgendwo muss das ja dokumentiert, also es muss nicht dokumentiert sein, aber es muss ja implementiert sein, weil man natürlich irgendwie auf die Eingaben reagieren muss. So, und dann, wenn Sie die Liste haben der Verben, die diese Spielfigur ausführen kann, dann können Sie auch die Handlungen mal, okay, wie sieht er eigentlich im Sprung aus? Und dann sieht er vielleicht albern aus oder besonders cool oder unmöglich, so zu springen etc. Das kann man sich dann anschauen. Es gibt dann komplexere Verben, die nicht wirklich, es gibt keinen Knopf Rush Now oder so, aber Rushen ist halt so, hier sehen Sie einen Start Rush, ist eine Aktion, die Sie als Spieler ausführen und die dann zu einem, zu einer Performance auf dem Bildschirm führen oder Raiden, also dass man irgendwie einen Dungeon Raid macht oder Luren, Buffen, Pushen, Grinden, Looten, Campen, Farmen, Tanken. Meistens aus dem Englischen kommend, sind das Spezialbegriffe, die Sie dann aus den entsprechenden, es gibt immer so wie heißen die dann? So Indizes der Fachwörter für Real-Time-Strategies, für Shooter, für Fighting-Games. Und die haben alle so ihre eigene Fachsprache und die können Sie dann entsprechend übersetzen, was das bedeutet. Also hier, your role is Tank, wenn Sie jetzt in dieses Dungeon Raid reingehen und von dem Tank erwartet man einfach bestimmtes Verhalten. Also wenn Sie als Tank in so eine Gruppe reingehen und dann immer hinten stehen und hoffen, dass die Gegner Sie nicht überrennen, dann kriegen Sie irgendwann Ärger mit Ihren Teamkollegen, die sagen, hey, der Tank steht vorne, der sammelt alles ein und wir sorgen dafür, dass er nicht umkommt. Und das ist so ein Verhalten. Man erwartet eine Performance von Ihrer Spielfigur in dieser Situation und natürlich auch beim Looten oder wenn Sie campen oder so, das erwartet man, dass Sie das tun, beziehungsweise wenn Sie sich so verhalten, dann gibt man Ihnen dieses Verb. Dann heißt es halt, campen ist unfair. Sie können nicht einfach immer nur, campen heißt ja, man schlägt sein virtuelles Zelt auf und wartet, bis die Gegner vorbeikommen und schießt die dann aus dem Hinterhalt ab. Kann man machen, gilt in manchen Kontexten als unfair oder als unsportlich, weil sie das Risiko minimieren des direkten Zweikampfs und versuchen halt aus dem Hinterhalt zu agieren. Das führte dann aber dazu, dass einige Spiele das zur Tugend erheben und sagen, nein, wir machen eine extra Spielfigur, den Sniper, der soll genau das tun und dafür müssen die anderen müssen damit rechnen, damit es nicht mehr als unsportlich angesehen wird. Und da gibt es zu jedem dieser Verben gibt's eine Geschichte, da gibt es eine Bewertung in den Communities, wie wird dieser Spielzug oder diese Handlung im jeweiligen Spielkontext bewertet und wie sieht man das dann eigentlich, wie sieht man eigentlich, ob jemand campt oder ob jemand farmt oder so und wie kann man darauf reagieren? Oder ne, blockieren, das sind so, das eine so ein elementares Verb, wenn Sie wollen, das andere sind so komplexe, zusammengesetzte Handlungen. Diese zusammengesetzten Handlungen gibt es, also einerseits hatte ich ja gesagt, es gibt dieses komplexe, wir machen einen Raid und das ist dann wirklich eine Sequenz, die ja über mehrere Minuten bis Stunden dauern kann. Es gibt aber in vielen Spielen auch so diese Idee der Kombos. Und da gibt es zwei, das ist etwas verwirrend, es gibt zwei Bedeutungen der Kombos. Einerseits eine Folge von Spielzügen innerhalb des Spiels, eine Folge von Bewegungen, häufig so in 40 in a row, also wenn Sie es fünfmal hintereinander oder 40 mal hintereinander schaffen, eine Handlung erfolgreich auszuführen, dann registriert das Spiel das. Oder hier Pentakill in League of Legends, da hat jemand die komplette gegnerische Mannschaft ausgenommen, 5 Kills hintereinander. Also nicht immer die ganze Mannschaft, aber hat auf jeden Fall 5 Kills hintereinander gemacht. Das ist dann schon mal was ganz Besonderes und wird dann auch entsprechend notiert, sodass hier jetzt was passiert ist. Das nennt man eine Combo. Es gibt noch Combos als bestimmte Kombination von Buttons, die man drücken will. Da komme ich in der Performance zweiter Ordnung drauf. Und dann gibt es Kommunikation der Spielfiguren. Natürlich ist Kommunikation durch die Spielfiguren, also der Spieler untereinander, aber mithilfe dessen, was man auf dem Bildschirm sehen kann. Im Gegensatz, sagen wir mal, zu TeamSpeak, wo die Spieler untereinander direkt reden. Auch da gibt es eben Gestik, Mimiken oder Zeichen, die man absetzen kann. Mimik ist schwer, also ich kenne kaum, doch gibt es inzwischen auch so Spiele, wo man dann halt mal die Augen, so hier Little Big Planet wäre so ein Beispiel, da können Sie dann lächeln oder ein bisschen grantig gucken. Da gibt es irgendwie so 8 Gesichtshaltungen, je nachdem, wo Sie Ihren Controller dann hinbewegen. Gestik sehen Sie vielleicht bei Dark Souls oder hier Dark Souls 3, wenn Sie Gast oder einen Gegner treffen. Also Sie haben einen gerufen, der kommt in Ihre Welt, um Sie zu unterstützen oder anzugreifen. Hier ist es ein Unterstützer. Dann können Sie den begrüßen. Die waren clever genug, keine Chatfunktion einzubauen, die unweigerlich dazu führt, dass die sich beschimpfen. Also dass man halt dann irgendwelche Griefer hat, die beleidigen und bedrohen und beschimpfen und so. Also hat man gesagt, okay, wir wollen das miteinander reden, aber wir reduzieren das Vokabular so sehr, dass man eigentlich nichts Schlimmes damit machen kann. Und hier können Sie dann halt Ihre Gestures und der Etikette folgend entsprechende Gestures dann irgendwie ansehen und auswählen und dann zu winken oder sich zu verbeugen oder vielleicht zu danken oder irgendwas zu machen, aber sie können halt keinen Mittelfinger hochstrecken. Das ist nicht vorgesehen in dem Menü und damit ist das Problem schon mal vom Tisch. Es gibt auch komplexere, habe ich gesehen, in einem, jetzt gerade neulich in so einem Multiplayer-Deathmatch-Spiel, wo mehrere Teams gegeneinander antraten und es gab noch ein dominantes Team und zwei hatten eigentlich nur noch eine Figur in dem Team, in ihrem Team. Die haben sich getroffen und es war nicht klar, eigentlich müssten die sich jetzt angreifen, aber die wollten irgendwie klar machen, ohne Chat, dass sie jetzt miteinander agieren. Also sie wollten gegeneinander sich gegen dieses Team verbünden. Und was sie gemacht haben, sie haben beide die Waffen niedergelegt. So, und damit klarzumachen, du, also der Erste legt nieder und sagt, du kannst mich jetzt erschlagen. Also ich ergebe auf. Und dann macht der andere das auch und damit wussten sie, alles klar, wir wollen uns beide jetzt nichts Böses und wir haben erstmal einen gemeinsamen Feind. Das war im Spiel nicht als Geste vorgesehen, sondern ist sowas Emergentes. Man konnte halt seine Waffe niederlegen oder abwerfen. Mit den Mitteln dieses Spiels wurde aber ein kommunikativer Akt vollzogen, ohne dass da halt irgendein Chat oder irgendwie ein Voice-Chat notwendig war. Das haben auch beide so verstanden. Und dann wusste man, der wird mir nicht in den Rücken fallen, wenn ich jetzt nach vorne laufe, weil er hätte mich ja eben schon erschlagen können. Warum sollte er es dann machen, wenn es so weit drauf ankommt? Und hinterher, wenn das gegnerische Team besiegt ist, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, aber bis dahin ist man verbündet. Und so kann man mit den Mitteln der Spielmechanik auch sowas wie kommunikative Akte vollziehen, ohne dass das notwendigerweise, so wie hier bei Dark Souls, in der Spielmechanik vorgesehen ist. Und bei Journey, da gibt es ja eigentlich nur so ein binäres Zeichen. Also ich kann ja halt diesen Chirp abgeben und das ist dann so ein Symbol mit so einer Welle von Energie, die interessanterweise auch wirklich energetische Kraft im Spiel hat. Aber wenn Sie dann mal Journey gespielt haben mit Fremden, es ist unglaublich schwierig, klarzumachen, was man will. Das kann sowas heißen wie, ich bin hier oder komm und hilf mir oder bleib weg oder es macht mir Spaß, mit dir diesen Level zu spielen. Also all das muss in dieses eine Zeichen gepackt werden und es ist hochgradig kontextabhängig, was dieses Zeichen in dem Moment gerade sagt. Das Einzige, was man beeinflussen kann, ist der Rhythmus. Also ich kann häufig diesen Symbol absetzen oder mit längeren Pausen, aber ich kann es überhaupt nicht modulieren. Es gibt kein paralinguistisches Zeichen hier. Ich kann es nicht irgendwie abfallend machen und aufsteigend oder irgendwie modulieren in der Höhe und in der Lautstärke. Vielleicht, ich glaube, je länger ich drücke, desto lauter wird dieser Ping, das schon, oder desto weiter, größer wird diese Blase, aber so richtig paralinguistisch aktiv werden kann man nicht. Was zum besonderen Charme dieses Spiels beiträgt, dass man so extrem reduzierte Kommunikation nur hat. Und dann gibt es komplexere, auch hier komplexere eigentlich schon Sprechakte, die man mit Spielen machen kann. How to do things with words, gab es mal ein berühmtes Buch von Austin. Über was ist eigentlich ein Versprechen? Ich verspreche jemandem in die Hand, dass ich das mache. Das ist mehr als nur ein Satz, als nur eine Aussage, sondern es ist schon eine Handlung. Und noch härter oder noch kräftiger wird sowas wie Hochzeiten, wo ja wirklich die Aussage, ja, ich will, mehr ist als einfach nur eine Willensbekundung, sondern ein Rechtsakt wird. Was dann gesetzlich, wenn der sagt oder sie sagt, ja, ich will, damit ist irgendwie der Vertrag besiegelt. Überhaupt Verträge schließen, mündliche Verträge. Das ist mehr als nur eine Aussage. Deswegen, man macht etwas, indem man spricht. Das hat Austin da untersucht. Und das gibt es dann von Jan Bogers und das Buch How to do things with video games. Also wie man auch mehr macht, als einfach nur spielen und Unterhaltung haben, sondern wie man tatsächlich auch soziale Fakten schafft. Also bedeutungsvolle Spielhandlungen. Das wäre hier dieses, also inzwischen ja sehr berühmt. Und ich habe es Ihnen in der Geschichtsvorlesung ja schon erzählt, schon die Telegrafen haben sich über Telegrafennetze verheiratet und verliebt und irgendwie Dinge gemacht, how to do things with telegraph wires. Und so gibt es das natürlich auch in Computerspielen. Also seit es Online-Rollenspiele gibt, seit also den 70ern oder spätestens seit den 80er Jahren, gibt es dokumentierte Online-Hochzeiten. Die sind dann nicht rechtswirksam vor dem Gesetz, aber sie sind für die Personen im Zweifel genauso bindend. Und dann ist die Frage, ob es nur in der virtuellen Welt bindend ist oder sogar auch im Leben außerhalb der virtuellen Welt, also in der Performance-Ebene der zweiten Ordnung. Wenn ich mein Ja-Wort im Spiel gebe, dann sind wir jetzt auch zusammen, also selbst wenn die Tausende von Meilen voneinander entfernt sind. Ja, das kann man dann im Einzelnen, muss man das dann untersuchen. Häufig bezieht sich nur auf die Spielwelt. Aber das kann man machen und es hat dann innerhalb dieser Community auch eine gewisse Bedeutung. Also wenn man dann hingeht und als nächstes bringt man seine Braut um, weil man die Mitgift behalten wollte, die da, also das kann man tun, aber hat im Zweifel ähnliche Konsequenzen, dass man dann sanktioniert, ausgestoßen und verfolgt wird, wie das im echten Leben auch hätte. weil es mehr war als einfach nur ein Spielmove oder man hat halt irgendwie auf so einen Yes-Button geklickt oder so. Da muss man halt darauf achten, dass man, das ist mehr, also es hat mehr Bedeutung als die normalen Spielhandlungen. Aber die ganze Bedeutungsschicht, das habe ich ja schon mal erwähnt, will ich ja in dieser Vorlesung nur so am Rande streifen. Das wäre eine eigene Vorlesung, wie man eigentlich, naja, auch beim Audiovisuellen, was ist eigentlich die Bedeutungsschicht des Bildes oder der Töne oder der Spielmechaniken? Wir müssen erstmal lernen, das zu beschreiben, ehe wir uns an die Interpretation wagen. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch auf der Performance-Ebene gibt es durchaus Interpretationsbedarf. Auch sowas wie Performing Gender. Wie wird eigentlich in Spielen Männlichkeit und Weiblichkeit nicht nur visuell dargestellt oder audiovisuell, sondern auch durch mögliche Spielhandlungen oder Performancen erster Ordnung der Spielfiguren. Also er kann sich rasieren, sie kann sich schminken. Das muss man dann, als hier in Heavy Rain, muss man dann entsprechend mit dem Controller dann diese Bewegung nachmachen. Aber da man nicht alle Handlungen ausführen kann in einem Spiel, auch wenn es so beworben wurde, total freie Welt und so, alles Humbug. Man kann nur die zu jedem Zeitpunkt Handlungen ausführen, die die Spielentwickler jetzt dort vorgesehen haben. Ja, man kann da aufs Klo gehen, aber im ganzen Spiel nicht mehr. Einmal kann man aufs Klo gehen. Und einmal kann man sich rasieren, aber sonst halt auch nicht mehr. Und dann stellt sich die Frage, was haben die Spielemacher eigentlich vorgesehen? Und warum an dieser Stelle das? Was will man damit eigentlich über die Figur, die dort dargestellt wird, aussagen? So, und diese Bedeutungsebene und eben die Frage, wie kann man damit verschiedene, ja auch in unserer Welt oder bei Filmen wird das ja auch immer gerne sich die Frage gestellt, wie wird eigentlich Männlichkeit und Weiblichkeit im Film symbolisiert. Diese ganze Interpretationsschicht ist was für Ihr nächstes Studienjahr. Das machen wir ab dem dritten Semester, gehen wir bei den Spieleanalysen in die Interpretation. Als Sonderfall dessen, was Spielfiguren machen, muss noch das Cheating genannt werden, was wiederum so eine Kombination ist aus das, was der Spieler macht oder insbesondere was dann auf dem Spielfeld zu sehen ist. Also dieses, eigentlich spielt da jemand ein anderes Spiel, sagt es aber nicht. Also er hat durch Möglichkeiten die Regeln so geändert, dass ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Meistens anderer Informationsstand, man sieht durch die Wände durch, man sieht, wie viel Leben und Munition diese Figur noch hat oder so. Das ist das eine, aber es gibt auch bestimmte Handlungen, also der Aimbot oder der Triggerbot. Was hier oben links ist, das ist ein Wallhack, also da guckt jemand durch Wände durch. Aber es gibt auch Cheats, wo sie den, also sie lassen automatisch Handlungen ausführen, die eigentlich ihre Performance betreffen. Also Aim, zielen oder triggern, dass wenn da jemand durch ihr Fadenkreuz läuft, wird halt sofort abgedrückt, dann verpassen sie das noch. Oder Map-Hacking, dass sie durch bestimmte Wände laufen können zum Beispiel. Dann gibt es auch den Safe-Game-Editor, dass sie plötzlich viel mehr Ressourcen haben. Also sie nehmen das Safe-Game und dann können sie das so, ja, ich hätte gerne 32.767 Schuss, Munition und so viel Leben oder Medipacks und so. Tomb Raider war da immer schon ganz beliebt. Hier gab es immer ganz elaborierte Safe-Game-Editoren. Config-Tweaks, dass sie die Konfigurationsdateien des Spiels editieren können, die häufig ja nur so eine .ini sind. Dann gehen sie in den Texteditor rein und können dort viele Parameter des Spiels ändern. Oder explizite Cheat-Codes eingeben, die von den Entwicklern vorgesehen wurden. Hier zum Beispiel, dass sie in bestimmte Maps gehen. Das funktioniert aber häufig nicht mehr im Multiplayer. Cheat-Codes sind von Entwicklern Abkürzungen, damit sie nicht mehr das ganze Spiel spielen müssen, die dann auch dokumentiert werden für Spieler, die sagen, okay, du willst nicht das Spielerlebnis haben, wie wir es vorsehen, sondern du willst irgendwie ein fragmentiertes Spielerlebnis oder es ist dir zu schwer, dann geben wir dir mehr Ressourcen. Tipp mal das und das ein und dann läuft das schon. Das ändert natürlich die Performance, wenn ich weiß, ich habe als Lara Croft beliebig viele Max-Shotgun-Munition, die so richtig Bums hat, dann gehe ich anders in eine Gegnergruppe rein, als wenn ich weiß, ich habe nur noch 2 Schuss oder ich habe keinen Medpack mehr oder sowas. Und das ändert wiederum die Performance von allem, dieses Cheat, weil da jemand im Grunde genommen ein anderes Spiel spielt. Es ist eine Variation dessen, was die anderen Leute spielen, die da spielen. Also es ist nicht ganz anders, aber es ist halt wirklich so wie in der Musik eine Variation, so eine leichte Änderung, die sofort zu einem anderen Spielverhalten führt. So, und dann gibt es, also damit wäre so Performance erster Ordnung ein paar Aspekte da genannt. Der Übergang zwischen der ersten und der zweiten Ordnung ist natürlich über das Interface vermittelt. Also wir kommen ja, erstmal handelt der Spieler und daraufhin seine Spielfigur. Man müsste es eigentlich andersrum machen. Ich arbeite mich jetzt von unten nach oben hoch. Dieser Übergang zwischen der zweiten und der ersten Ordnung, das sind Interfaces. Und hier sehen Sie auf der linken Seite mal bis zum PS3-Controller und Xbox 360-Controller. so die Entwicklung der Interfaces. Es ist ganz interessant zu beobachten, welche Spiele mit welchen Interfaces überhaupt möglich sind. Das ist ja in der, im historischen Teil so unter dem Begriff des Dispositivs gefasst, dass Sie mit einem NES-Controller unmöglich ein Text-Adventure spielen können. Also niemand käme auf die Idee, ein Text-Adventure in diesen Anfangszeiten mit einem Atari-Joystick zu machen, weil Sie keine Tasten haben, um was einzugeben. Oder bei Real-Time-Strategy-Games bis heute braucht man halt die Maus, so eine Tastatur, weil man im Zweifel sehr viele Tasten braucht, um seine Einheiten auszuwählen und jederzeit überall auf dem Bildschirm sein muss. Das geht mit der Maus viel besser als mit so einem Controller, der sich ja dann erstmal bewegen muss und das ist einfach nicht handhabbar. Sodass das Interface, was Sie haben, die Möglichkeiten des performativen Ausdrucks sehr stark bestimmt. Sie können, wenn Sie nur fünf Knöpfe, oder hier der Atari Joystick, der berühmte von 77, das war ja der One Size Fits All. Alle Spiele liefen mit dem, also es gab noch ein Paddle, aber gut, die meisten Spiele liefen mit dem Joystick. Das heißt, Sie hatten acht Wege und einen Knopf. Das beschränkt die Möglichkeiten der Spiele in ihrer Komplexität stark ein, also auch dessen, was sie als Spielfigur ausdrücken können, weil sie gar nicht so viele Möglichkeiten haben, zwischen Rennen, Laufen, Kriechen, Hüpfen und Ducken oder so zu unterscheiden. Sie können halt vorwärts gehen und dann vielleicht noch auf die Aktionstaste drücken. Das ändert sich und so. Deswegen werden die auch immer komplexer und bis dann N64 führt zu den Analog-Joystick ein. Und dann werden es plötzlich zwei Analog-Joysticks und mehr als, nein, sie haben ja nicht mehr als zwei Hände. Also insofern, es tut sich nicht mehr ganz so viel. Jetzt haben sie aber neuerdings noch das Touchscreen, weil das gerade so hip ist, dass man irgendwo hinfassen will, auch wenn es noch kaum Spiele gibt, die das wirklich sinnvoll benutzen. Dann gab es die große Revolution der, dieser Körperinterfaces wie die Wii Remote und dann später die Kinect und PlayStation Move, die versuchen wirklich ganz anders, dass der Körper des Spielers benutzt wird und eben nicht nur seine Finger. Also solche Fragen kann man sich stellen. Was ist das Interface und wie, welchen Einfluss hat es auf den Spielverlauf und natürlich auch aufs Game Design? Wie finden Sie das raus? Weil Sie haben halt dann die entsprechende Beschreibung, was kann man mit welchen Knöpfen machen in dem Spiel, wie bei GTA 4 oder bei Mario Strikers. Das wird dann halt erklärt. Und dann gibt es Tutorials, die Ihnen beibringen, hier musst du den Knopf drücken und hier den und hier hinten mit dem rechten Zeigefinger und so. Das ist eines der Gründe, warum Neulinge sich mit modernen Computerspielen so schwer tun, gerade Konsolenspielen. Das sind solche 14 Knöpfe, die Sie erst, also so viel Hand-Auge-Koordination müssen Sie erstmal erlernen. Und wenn Sie das nicht gewohnt sind, sind Sie von so einem Spiel heillos überfordert. Sie haben nicht die Feinmotorik, um den Analogstick so zu bewegen, dass Sie nicht immer mit der Kamera auf den Boden gucken oder in die Decke oder dass Sie auf der anderen Seite immer gegen die Wände laufen, weil Sie gar nicht mehr den Finger zurückbringen. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie frustrationstolerant Sie sind. Also entweder Sie lernen das, das kann man ja lernen, aber es dauert so seine Zeit und in der Zeit lachen alle um Sie herum und trösten Sie, dass Sie ja gar nicht so schlecht sich anstellen. Also die Performance wird ja dann auch entsprechend gewürdigt in der ersten, zweiten und dritten Ordnung. Und das ist dann vielen, okay, jetzt reicht mir, mit diesen Spielen komme ich nicht klar und dann spiele ich doch lieber auf dem Tablet irgendwelche Block-Matching-Games, da muss ich nicht so feinmotorisch sein. Und das taucht dann alles bei den Interface-Fragen auf. Dann gibt es bei Interfaces also nicht nur, dass Sie eine Taste drücken müssen, bei manchen Spielen müssen Sie dann auch noch mehrere in der richtigen Reihenfolge hintereinander drücken. Also das sind die Kombos und der Kombo-Begriff ist einerseits eine Abfolge von Handlungen der Spielfigur, die in sich schon sinnvoll sind, also Sie schießen etwas ab und dann schießen Sie nochmal und dann entsteht halt so ein extra Bonuspunkt oder ein Spezial-Move lädt sich auf. Es kann aber auch sein, dass diese Handlungen in sich jetzt nicht so sinnvoll sind. Erst ducken Sie sich, dann gehen Sie zur Seite, also das wird hier nicht gemessen. Sie müssen aber Joystick nach unten, nach rechts, unten, nach rechts und dann die P-Taste drücken, also im Grunde genommen so einen Viertelkreis mit Ihrem Joystick ausführen und dann macht es ein Hadouken und ein Shoryuken, dann müssen Sie rechts anfangen, runter und dann rechts runter und wieder P drücken. Das ist eher so eine Frage, wie schnell beherrschen Sie Kombinationen und je länger Sie das Spiel spielen, desto mehr von diesen Kombos können Sie sich merken. Oder lernen Sie kennen, wenn Sie die Dokumentation nicht lesen. Und das erweitert dann Ihr performatives Repertoire. Manche Spiele, so wie Remember Me, die haben eine eigene Combo-Lab. Also da können sich Ihre Lieblingskombos selber zusammenstellen, so viel, wie Sie sich merken können, damit Sie einen Schnellzugriff auf bestimmte Spielmechaniken haben. Also das kann man dann wiederum selber zur Spielmechanik erklären, die Tatsache, dass manche Spieler bereit sind, mehr Gedächtnisleistung in das Spiel zu investieren oder wirklich auch so Fingerfertigkeit bereit sind zu erlernen, ähnlich wie so ein Klavierspieler halt auch oder ein Instrumentenspieler. Es gibt was ich hervorbringen will, dann muss ich diese fünf Tasten drücken. Und das würde man als Interface-Kombo bezeichnen können. Dann analysieren Sie bei der Frage dieser Zwischenschicht, welches für ein Material liegt eigentlich vor. Nicht nur auf Interface-Seite, sondern natürlich auch, was ist eigentlich, wie leistungsfähig ist der Rechner, kommen da Lags zustande oder Jitters, also was wir letztes Mal auch besprochen hatten bei Online-Games. Wie ist die Tastatur? Gibt es dort die Möglichkeit, bestimmte Kombos als Makro zu speichern? Manche dieser Tastaturen, also Gamer-Tastaturen, können das ja auch. Wenn Sie bestimmte Tastaturkombinationen immer wieder ausführen oder auch bei Mäusen, dann können Sie das einspeichern, dann macht die das. Wie ist das Interface bis hin zu den beleuchteten Stühlen der E-Sportler, die wiederum Einfluss darauf haben, wie sich der Körper des Spielers fühlt? Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Performance. Und dann die Frage natürlich der Übertragbarkeit, wie Computer uns sehen. Das ist so ein nettes Bild von Sullivan und Tom Igoe. Diese Idee, der Computer in der Vorzeit, der braucht eigentlich nur so einen Homunculus mit einem Finger, einem Auge und zwei Ohren. Oder einem Ohr manchmal, so reicht ja auch schon. Viel mehr hat der auch nicht, auf viel mehr hat der nicht reagiert. Also gerade Pong, das können Sie halt nach links oder hoch runter, können Sie das bewegen. Sie brauchen einen Bildschirm, aber ein Auge reicht, weil Sie kein 3D haben und Stereoklang oder Einklang reicht dann auch aus. Wie Computer uns sehen, das hat sich inzwischen natürlich massiv geändert. Also auch Ihr Handy sieht Sie nicht mehr so, Ihr Handy verlangt von Ihnen auch, Sie sollten zumindest zwei Finger haben. Also ansonsten ein Auge und zwei Ohren reicht da immer noch aus. Wie die Kinect uns sieht, das ist ja deutlich komplexer. Die Kinect sieht Sie ja wirklich als so eine Aneinanderreihung von, ich glaube, 27 oder 17 Knochen. Also irgendwie eine zweistellige Zahl, die miteinander verbunden sind in einer logischen Abfolge. Also es ist nicht so, dass das Bein beliebig an den Oberkörper gesetzt werden kann, sondern es sollte doch bitte da sein. Und dank des Tiefensensors rekonstruiert die Kinect live aus ihren Bewegungen dieses Skelett, was Sie da sehen. Das kann man entsprechend visualisieren. Und es weiß, das System weiß dann, wo ist der Punkt, den ich als linke Hand identifiziere. Ist der über dem Punkt, den ich als linkes Ellenbogengelenk identifiziere? Und dann entsteht sowas wie, heb mal deinen linken Arm, heißt so viel wie, bring mal deine linke Hand über deinen linken Ellenbogen und den bitte über das Schultergelenk. So, dann ist es in Ordnung, die Geste. Wenn Sie das anders hinkriegen, ist das der Kinect auch egal. Aber das ist so funktioniert die. Das ist natürlich viel mehr, Sie haben keine Finger mehr für die Kinect, das ist egal. Aber Sie müssen irgendwie so ein humanoider Körper sein. Was Probleme führt, weil es, also gibt es einen extra Hinweis, wenn Sie Prothesen haben, also wenn Ihnen vielleicht ein Arm fehlt oder ein Bein, dass die Kinect damit nicht klarkommt und Sie doch bitte beim Spielen dann die Prothese anziehen. Also Sie können nicht einfach nur einarmig spielen. Selbst wenn das Spiel das zuließe, würde die Kinect immer irgendwas zum Arm erklären, weil es fest damit rechnet, dass so ein Spieler zwei Arme hat. Also das ist interessant, betrifft ja nicht so viele Spieler, aber es ist interessant, dass mit der Komplexität der Interface ist dann auch so ein bisschen der normative Anspruch an den Körper gesteigert. Bitte kleiden Sie sich so, dass man Ihre Arme gut sehen kann. Also, oder keine Röcke. Das ist schwierig, mit Röcken zu spielen oder mit langen, weil Sie dann die Beine nicht mehr unterscheiden können. Und all solche Dinge spielen dann eine Rolle. So die bei den klassischen, bei diesen hier, war das völlig egal, wie Sie sich gekleidet haben. Und wenn Sie dann irgendwann mal die Mimik aufnehmen, dann wird da stehen, bitte keine spiegelnden Brillen aufsetzen und die Hut, so wie bei den Passbildern im Personalausweis, wie Sie sich bitte dem Computer gegenüber verhalten, damit er Sie auch richtig wahrnehmen kann. Und das ist gar nicht so bizarr, weil die Kinect 2 und das Sportspiel, da werden Sie ja nicht nur aufgenommen, sondern auch noch eingescannt, wenn Sie das zulassen wollen. Das ist natürlich ein Werbefilm, aber nichtsdestotrotz. Eingescannt, damit Sie Ihren Avatar auch noch an Ihren Körper anschließen. Also, ne, dass man so ein bisschen den wiedererkennt. Adult, Junior. Das ist dann so, es wird dann auch groß gefeiert im Intro, dass man erstmal aus so einer Punktwolke, ist ja alles nur so audiovisuelles Gimmick. Haben Sie schon mal den Körper, aber es ist eben noch nicht das Gesicht raus. Jetzt müssen Sie näher kommen und jetzt scannt der Ihr Gesicht. Dann müssen Sie ein bisschen bewegen, links und rechts, bitte Augenklappe abnehmen und Hut und so lange Haare nicht vors Gesicht und all solche Dinge kommen jetzt. Und daraus erzeugt dann dieses System mit großem audiovisuellen Brimborium Ihr Gesicht. So, mal gucken. Wollen wir zum Ergebnis kommen? jetzt. So, und das, und dann haben sie sogar einen Körper, ihr Spielkörper, der sich an ihren Körper live anpasst. Und bei der Mimik bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die übernommen wird. Aber zumindest, sie können das dann eher auswählen. Aber dann können sie halt noch ein bisschen nachjustieren. Also es ist, glaube ich, in dem zweiten Video ist das ein bisschen besser dargestellt. Aber es ist halt ein Werbefilm. Also ob das wirklich so funktioniert, ist die entscheidende Frage. Kinect Sports Rivals. Und das soll natürlich die Immersion fördern, dass Sie das sind, die das gerade spielen. Also da spielt jemand stellvertretend für Sie, der ihn auch noch ähnlich sieht. Das will man mehr. Und das ist möglich natürlich durch diese 3D-Sensoren, kann man das machen. Ich habe es noch in keinen anderen Spielen so deutlich gesehen wie hier. Wie das hier gemacht wird, also für diese Party-Games. Wenn sich das durchsetzt, dass die Immersion fördert, dass man so ein 3D-Foto von sich hat, was man dann noch bespielen kann, werden wir das sicherlich häufiger sehen, weil die Technik das natürlich zulässt. Die nächste Frage wäre dann die des Mappings. Wie bringen Sie eigentlich die Spielerhandlungen auf die Spielhandlungen? Also wenn da jemand, das ist halt genau das Problem bei vielen Spielen, dann müssen Sie X drücken, um den Ball zu schießen oder X drücken, um die Pistole abzuschießen oder X drücken, um das Auto zu beschleunigen. Es ist ja völlig willkürlich und deswegen müssen Sie auch erstmal eine halbe Stunde in dem Tutorial verbringen, um diese Arbitrary Mappings zu realisieren. Demgegenüber stellen wir das Natural Mapping. Also zumindest muss man sagen, der Knopf nach oben oder der Joystick nach oben heißt nach vorne laufen, nach hinten heißt zurücklaufen. Weil die Geste des Daumens dann ja so minimal die Geste, also die Haltung Ihres Körpers widerspiegelt. Und Sie werden sehr verwirrt, wenn Sie nach links gehen und der Avatar geht nach rechts. Was anderes ist es bei Flugzeugen, wo Sie, wenn Sie nach vorne gehen, dann manchmal nach unten fliegen, weil sich die Nase senkt oder die Nase hebt. Das können Sie dann aber häufig einstellen, weil die einen Spieler sind verwirrt davon, dass nach vorne heißt, nach unten, also eigentlich will ich ja hochgehen und die anderen sagen, nein, genauso muss es sein, so ist es im echten Flugzeug auch. Und das ist dann so eine Zwischenform von Arbitrary und Natural Mapping. Aber gerade, also vielleicht bei Bewegung geht es noch, oder Blick, wo die Kamera hinschaut, das kann man dann relativ rasch in den Finger kriegen. Aber das Ausführen von Handlungen, wo ist eigentlich Blocken und wo ist Springen? Das eine ist Dreieck, das eine ist Kreis, das andere ist Quadrat. Das ist nicht so einfach und muss dann, also es wird geübt und dann irgendwann also kommt das dann auch ins Muskelgedächtnis, da muss man nicht mehr nachdenken. Aber auf dem Zwischenschritt ist es eben arbitrary und muss gelernt werden. Dann kann es eben Exaggerated Mapping sein, dass es übertrieben dargestellt wird. Wir können Control Interruption, wenn Sie irgendwie gestunt werden von den Gegnern dann, oder Sie sind irgendwie halt kurz gelähmt, dann funktioniert diese Steuerung überhaupt nicht mehr. Es wird Ihre Physical Endurance getestet, dass Sie bei diesen Rennspielen, zum Beispiel, Sie müssen einfach schnell den Controller bewegen oder so, also wie lange halten Sie eigentlich durch. Das wird bei manchen Spielen durchaus schon mal eingesetzt. Tiptoeing, dass Sie, wenn Sie leise gehen wollen, schleichen, müssen Sie halt so ganz behutsam den Controller nach vorne drücken, weil Sie sonst zu viel Lärm verursachen. Stunning heißt dann, dass vielleicht der Controller nicht mehr so gut reagiert, dass er einfach zäher wird. Oder die Konsistenz, Sie erwarten, dass das Spiel über den Spielverlauf eine konsistente Steuerung zulässt. Also das sind solche Varianten, die González Frasca in seinem Play the Message in seiner Dissertation aufgelistet hat. Es sind sicherlich noch andere vorstellbar. Es geht immer darum, so dieses Körpergefühl des Spielers zu verbinden mit dem Körpergefühl des Avatars. Dass man sowas wie eine körperliche Präsenz in dem Spiel empfindet, indem man natürliche Bewegungen ausführt. Und das war ja auch der Grund, warum sowas wie die Kinect, so, also als das 2006 wurde angekündigt und dann 2009 oder 2010 kam sie auf den Markt, jeder dachte, ja klar, die Zukunft des Spielens ist das. Ich muss eben nicht mehr irgendwelche Knöpfe drücken und was in der Hand halten, sondern ich kann mich frei bewegen und das Spiel übersetzt das in sinnvolle Handlungen. Es hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, aber das liegt natürlich auch an den Spielern, die mit ihrem Dispositiv im Sofa liegend und mit zwei Fingern einen Controller halten, dann doch mehr Präzision gewohnt waren und vielleicht auch gar nicht wollten, wenn sie abends nach Hause kommen nach dem Tag und sich jetzt irgendwie zwei Stunden dann vor diesem Spiel entspannen, dass sie dann noch physisch so aktiv werden. Sodass es sich dann doch beschränkt hat auf Tanz-, Fitnessspiele und so Partygames, wie wir es eben gesehen haben. Da kommt es dann gut, weil man sich halt in alle Richtungen bewegt. Ansonsten aber ist es gar nicht so gerne gesehen. Was ja dann auch dazu führte, dass Microsoft die Kinect jetzt praktisch beerdigt hat. Weil sie sind ja verpflichtend und keiner entwickelt mehr dafür und sie auch nicht. So, und hier gibt es ja die Antwort von Sony, war dann halt die PlayStation Move. Und Heavy Rain war eines so der ersten Spiele, die das mal so richtig versucht haben, das sinnvoll einzusetzen, indem man so eine natürliche Bewegung stellt. Sie wollen die Tür öffnen, ja, dann müssen sie halt die PlayStation Move in die richtige Richtung bewegen. Und sowas. Das kann man auf diesem Video, können Sie sich das mal anschauen, wenn Sie das interessiert, was gerade allerdings so begrenzt lädt. Ja, hier müssen Sie dann die Geste machen, die dann die Figur auch in dem Film macht. Das Nette ist aber, da Sie es ja mit einem interaktiven Film zu tun haben, der halt sich bestimmte Vorstellungen davon macht, wie das jetzt, also wie ist die nächste Kameraeinstellung. Sie müssen halt wissen, Sie müssen hier stoßen und nicht die Klinke drücken. Also sagt Ihnen das Spiel, das macht jetzt bitte diese Geste. Und damit fühlt man sich natürlich überhaupt nicht frei in seiner Handlung, sondern eigentlich nur als Ausführer von so, naja, okay, jetzt muss ich mal winken, jetzt muss ich das machen. Aber es entsteht eine Synchronisierung ihrer körperlichen Aktivitäten, also Performance zweiter Ordnung mit der Performance erster Ordnung. Und das gelingt in diesem Spiel dann halt streckenweise schon ganz gut. Also das wäre unter dem Begriff Mapping zu nennen. Und dann kommt der größte Block, die Performance der Spieler, als Performance zweiter Ordnung. Also erstmal, was machen die? Was leisten die in dem Spiel? Also wie gut ist das, was sie machen für den Erfolg im Spiel? Und wie verhalten sie sich eigentlich? Das wären so Dinge. Und wenn ich mir die spielerische Leistungsfähigkeit anschauen will, dann guckt, das ist jetzt so klassisch sportwissenschaftlich. Da wäre dann eben sportliche Leistungsfähigkeit, würde da stehen. Da kommen die Begriffe auch her. Also man muss natürlich so die, wenn wir unten rechts anfangen, die allgemeinen Voraussetzungen, was da gerade gespielt wird, hängt damit zustande, eben den Kontext, den ich schon erwähnt hatte, und die Umgebung, das Material, was zur Verfügung steht. So eine Gamer-Maus ist was anderes als so eine normale Office-Maus. Oder das Mauspad ist dann entscheidend, oder die Tastatur, ob die gewichtete Tasten hat und mechanische Tasten oder nicht. Aber auch die Unterstützung durch Familie, durch den Beruf oder durch Freunde, wie stehen die eigentlich zu dieser Spielperformance? Gilt das als in Ordnung oder ist es was, wo man sich verstecken muss? Oder was da allmählich soll es doch zu alt sein für diese Spiele? Das spielt alles rein, natürlich auch in die Performance, die man dann im Spiel beobachten kann. Dann gibt es individuelle Voraussetzungen, wie das persönliche Talent dazu, die Gesundheit, Konstitution und Kondition und eben auch die Fähigkeit zur Feinmotorik. Das wäre dann aber wahrscheinlich eher bei motorischen Kompetenzen als spezielle individuelle Voraussetzung. Wie ist die Koordination? Hand-Auge, aber auch vielleicht Finger links, Finger rechts. Wie schnell ist jemand auf der Tastatur oder mit der Maus oder mit dem Joystick? Wie ausdauernd ist jemand? Hält der 5 Stunden Turnier durch oder 5 Stunden Spiel oder sagt er nach einer Stunde zu viele Bilder oder zu viel Bewegung? Das reicht mir aus. Und natürlich die Beweglichkeit, die generelle Beweglichkeit, die bei vielen Spielen ja sich dann doch auf die Beweglichkeit der Finger beschränkt, aber bei manchen dann eben gerade so diesen Kinect-Spielen durchaus auch auf den ganzen Körper sich ausdehnt. Die psychischen und sozialen Kompetenzen wie Motivation, dass ich überhaupt spielen will, und Volition, dass ich diese Motivation in diesem Moment auch umzusetzen, imstande bin. Die Kommunikation, wie ich mit anderen rede oder wie ich mit den Zuschauern oder mit den Mitspielern rede, und die Teamfähigkeit im Teamspielen sind relevant für die spielerische Leistungsfähigkeit. Dann die Spieltechnik, also die erprobten und zweckmäßigen Handlungsabfolgen. Jetzt Technik nicht im Sinne von Hardware gemeint, sondern wirklich so wie die Technik, jetzt die Maus richtig zu führen oder die Tastatur richtig zu bedienen. Da gibt es wie Spiele, so die spielerische Technik, sagen wir bei Klavierspielen gibt es auch eine Technik, oder bei Tennisspielen gibt es so technische Hinweise. Und als letztes die taktisch-kognitiven Kompetenzen, Handlungspläne auszuführen und Alternativen abzuwägen und das auch noch in Echtzeit bei komplexen dynamischen Systemen. Das ist beim Sport nicht anders, also gerade so Mannschaftssportarten ist das nicht anders als bei Computerspielen, dass man die Leistungsfähigkeit der Spieler daran unterscheiden kann, wie gut sie taktisch und auch strategisch mit den jeweiligen Spielanforderungen umgehen können. So, dann schauen wir uns die Spieler an, also deren Talent, Gesundheit, Konstitution, Kondition, das kann man sich alles anschauen, ist im E-Sport relevanter als jetzt im normalen Spiel. Dennoch kann man bei dem einen oder anderen Spiel durchaus sich fragen, vielleicht auch, wie alt sind die, haben die viel Übung in solchen Spielen? Wenn sie zum ersten Mal mit jemandem 3D-Spiel spielen, wo man eben dann doch gegen die Wände laufen und auf die Füße gucken kann, sind sie milder, als wenn sie wissen, der spielt das schon seit 2 Jahren, aber er kriegt es nicht hin. Also irgendwann sagt man, dann spiele mal was anderes, aber mit Anfängern ist man so, ja, hier versuch's mal und Übung macht den Meister. dann kommt die ganze Ermutigungspädagogik raus, weil man dem halt diesen Spielern dann ein bestimmtes Spielerlebnis gönnt. Aber wenn jemand auch nach langem Üben da nicht weiterkommt, dann sagt man, komm, ist einfach zu kompliziert. Oder den eigenen Eltern und Großeltern, dem würde man halt keinen PS3-Controller in die Hand drücken und sagen, hier, viel Spaß, sondern man müsste da ganz anders mit denen umgehen. Ist interessant, aber eher so eine Seitenbemerkung. Es gibt eine schöne Dokumentation über eine Dota-Weltmeisterschaft, Free-to-Play heißt die. Die können Sie sich im Netz bei YouTube anschauen. Da geht es halt um die Porträts von verschiedenen Spielern aus verschiedenen Nationen, die alle Weltmeister werden wollten, ganz klar, und deren Erfolgsweg in diesem Wettbewerb. Also da kann man einfach mal diese Kontexte in Aktion sehen. Das ist ja nicht als Analyse gedacht, aber so als biografische Porträtierung, was durchaus auch Teil der Analyse sein kann. Zum Wort Spieltechnik hier noch also zwei Unterschiede. Gerade bei Maus, es gibt einfach, wenn Sie es ernst meinen, müssen Sie sich überlegen, ob Sie den Palm Grip oder den Claw Grip oder den Fingertip Grip anwenden wollen, weil das einen Unterschied macht, wie schnell Sie reagieren, wie schnell Sie die Maus bewegen können, weil Sie dann manchmal nur den Finger, das Handgelenk oder den ganzen Arm bewegen müssen, um die Maus zu bewegen, und das wiederum bedarf dann also entsprechende Ausbildung in ganz anderen Muskelpartien. Und da können Sie sich mal beobachten, was Sie eigentlich anwenden und ob Sie durch Wechsel der Grifftechnik nicht bessere Ergebnisse erzielen können. Genauso gilt es für das Tastaturlayout. Wenn Sie also Protoss Left-Handed Small with Mouse Layout, ist was anderes als Zerg Left-Handed Large with Mouse Layout. Also ob Sie lange oder kurze Finger haben, ob Sie Protoss oder Zerg spielen, das ist jetzt in StarCraft. So, und dann können Sie sich überlegen, haben Sie eine Maus oder spielen Sie fast nur über Tastaturen? Das kann man hier alles einstellen, beziehungsweise es gibt dann entsprechende Layouts, die Sie runterladen können, die Sie an Ihrer Handphysiognomie anpassen, vielleicht auch an Ihr Material, um die bestmögliche spielerische Leistung zu erzielen. Und das gibt es bei jedem Spiel, also nicht bei jedem, aber bei vielen Spielen, wenn Sie genauer reinschauen, gibt es verschiedene Tipps, wie Sie die Körperhaltung einstellen und dass Sie nicht zu schnell ermüden und all das, damit Sie mit diesem Spiel möglichst weit kommen. Ich habe hier mal ein paar Filme mitgebracht. Hier sehen Sie zum Beispiel eine unglaubliche Tetris-Performance. Der weiß, was kommt, der muss überhaupt nicht mehr überlegen. Also der weiß schon im Kopf vorher, was er irgendwie unterbringt. Das geht hier über mehrere Minuten. Und Sie schauen mal auf die Hände. Es geht ja nicht um diese Tetris-Blöcke, sondern das ist einfach irgendwie fest in die Finger eingebrannt. Das geht nicht mehr über die informationsverarbeitenden Schichten des Großhirns, sondern das läuft Auge und dann wird ein mentales Modell gebildet und der weiß genau, wo er hin muss. Der weiß es so gut, dass es im letzten Level, also wenn er es dann geschafft hat, es unsichtbar macht. Also er sieht überhaupt nichts mehr, sondern weiß halt, was kommt und hat so eine interne Vorstellung, wie dieser Tetris-Block sich da aufbaut und wie er dann damit durchkommt. Das ist so in diesem Tetris-Extrem, gibt es dann so einen Weltmeisterschaftsmodus. Inzwischen ist das selbstverständlich, wenn Sie Weltklasse-Spieler sind, ist nur die Frage, wie lange halten Sie das durch und wie schaffen Sie es bis dahin. Also es gibt Tetris-Varianten, die ganz klar damit arbeiten, dass man das so verinnerlicht haben muss, dass man überhaupt nicht mehr nachdenken kann. Sie sehen, er hat schon ein paar Fehler gemacht, also er ist schon viel zu hoch und gleich wird es zu Ende gehen. Genau. Also das ist Tetris und dann haben wir hier, ich habe Ihnen schon mal so einen gezeigt, so irgendwie Prodigies, die Dance Dance Revolution spielen. Hier ist vielleicht ganz interessant StarCraft, so die Actions per Minute-Rate von koreanischen Spielern, also von diesem koreanischen Spieler. Das ist beeindruckend, selbstverständlich, also, aber wenn Sie mal so einen Pianisten anschauen, das bringen die auch hin. Also es ist einfach so ganz typisch, dass, also der muss auch nicht mehr nachdenken, wo er hintippt. Der hat einen bestimmten Ablauf im Kopf und kann den dann klicken. Es ist vielleicht im Gegensatz vielleicht wie ein Jazzpianist, der improvisiert, also der eben nicht immer diesen Ablauf gelernt hat und ihn einfach mechanisch abspielt, sondern er reagiert ja auf die Situation, wo er gerade ist. Aber die menschliche Hand ist durchaus zu solchen Abläufen imstande. Es ist schon beeindruckend, in welcher Konsistenz das hier gemacht wird und vor allem eine Frage der Übung. Zeigt aber auch, wie weit solche Spieler von den normalen Durchschnittsspielern immer, okay, hier klicken, B und Bild und so, entfernt sind, weil die natürlich mit 200 bis, ich glaube, 280 Actions per Minute ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten haben. anderes Beispiel, können Sie sich mal anschauen, der dann hier so Rockband oder so, wo dann die Performance interessanterweise auf einer Plastikgitarre sehr beeindruckend ist, also fast so beeindruckend wie die Heavy-Metal-Spieler in den 80ern auf echten Gitarren. Es führte dann ja auch zu dem Spiel Rocksmith, wo sie mit einem echten Interface arbeiten, weil man gesehen hat, wie viel Energie Menschen in die Beherrschung einer Plastikgitarre stecken, damit das irgendwie ein gutes Spielperformance wird. Dann könnte man sie auch ermutigen, das in ein echtes Instrument zu stecken. So, und das führt uns dann zur Frage des Verhaltens der Spieler. Wie verhalten sich Spieler eigentlich vor dem Bildschirm? Und da sage ich Ihnen, es ist ja nicht leicht, das rauszufinden. Wenn Sie da mal googeln, auf die Bildsuche gehen, dann finden Sie solche Fotos, also irgendwie Player Behavior oder sowas, wo man dann sofort entlarvt, wer spielt eigentlich so, fragt man sich niemand. Doch nur Menschen auf Fotos, die von den Presseabteilungen der Spielehersteller rausgehen werden oder gerne auch der Presse. Presse macht irgendwie einen Artikel über Gamer und hat natürlich kein Bild, bitten dann also irgendjemanden, den Fotograf, mach mal ein Bild von einem Gamer. So, und dann kommen solche Bilder bei raus. Also entweder glückliche Familien, die mit offenen Mündern vor dem Bildschirm sitzen oder Buddies, die da irgendwie sich freuen, dass sie gerade so den Controller in der Hand halten. Niemand hält so einen Controller länger als 3 Minuten. Also das machen sie einfach nicht, weil es total unergonomisch ist, die so viele Muskeln zu beanspruchen und so mit dem Körper mitzugehen. Und wenn sie das machen, sind sie totale Anfänger, weil sie nämlich ihr Körperbild noch nicht von dem Avatarbild trennen. Also sie müssen dann mitgehen, weil ihr Körper noch nicht einen Unterschied macht. Ich will jetzt nach rechts, also weiß der Körper geht nach rechts. Irgendwann wissen sie, okay, es ist einfach nur eine Daumenbewegung und der Körper kann sich davon lösen. Und dann erkennen sie auch den Anfänger, dass der versucht körperlich, was heißt versucht, der macht das ganz automatisch, körperlich die Bewegung des Avatars mitzuvollziehen. Der duckt sich, der weicht aus, versucht diese Gestik zu imitieren. So, und das mit der Zeit, das gibt sich dann wieder. Wenn Sie es mal echt sehen wollen, echte Mimik, also echte Gestik ist gar nicht so einfach. Da finden Sie halt nur diese Fake-Gamers. Echte Mimik mit teilweise Gestik finden Sie bei Robbie Coopers Immersion. Eine interessante, naja, so eine Videodokumentation, in der jetzt in dem Fall Kinder vor den Bildschirm gesetzt hat. Die spielt hier wieder so ein Fighting-Game und dann spielen sie verschiedene Shooter. Und das über so eine 45 Grad Halbspiegelkamera aufgenommen hat, sodass man ihnen wirklich in die Augen gucken kann und nicht immer von oben drauf schaut. Und da sieht man auch diese unwillkürliche, also jetzt geht es ja vor allem um die Mimik, dieses unwillkürliche Muskelbewegung, mit denen man, das kennen Sie, wenn Sie zeichnen, dass die Zunge dann mitgeht, weil die motorisch nicht so ganz entkoppelt wird. Das erwartet man von Spielern, aber auch, dass so ein Minimum an mitgeht, also gerade die angeschränkten Mundpartien, aber auch die Augen und dann eben das entspannte Lachen, wenn was gelungen ist. Er bringt jetzt auch linguistische Äußerungen und nicht nur mimische Codes. So, da könnten Sie jetzt, also es ist natürlich, also als Gegenstand der Analyse sowas ganz großartig, was wird damit ausgedrückt? Sie ist die unheimlichste Frage. Genau, aber die Abwesenheit von Codes ist einfach also viel interessanter als, also er hat ja zumindest ein Minimum an muskulären Reaktionen. Da wissen wir nicht, ob sie weint, weil es gerade so emotional ist oder einfach, weil die Augen austrocknen, weil man vor selbststrahlenden Bildschirmen nicht so oft blinzelt. Deswegen ermüden die Augen schneller. Ob er ein Spiel, altersgemäßes Spiel spielt. Hier, genau, hier ist auch, also der Tränenfluss, der hier entsteht, kann durchaus durch, also als Schutzreaktion des Auges gemeint sein und nicht als emotionale Reaktion auf das Spielgeschehen. Genau wie der offene Mund. Der offene Mund ist typisch dafür, dass der Geist Informationen aufnimmt, also er kriegt mehr Informationen, als er aufnehmen kann, dann bleibt der Mund offen stehen. Das können Sie mal ausprobieren. Hören Sie mir mal zu mit offenem Mund, das fühlt sich ganz anders an als mit geschlossenem Mund. Erzähl mehr, ich will mehr wissen. Das Ring-Girl. Der ist insofern noch interessant, weil er gleich noch einen Siegestanz aufführt. Und dann kann man sich die Frage stellen, er weiß ja, dass er gefilmt wird. Also wir haben es nicht mit so einem zufälligen, mit so einer zufälligen Beobachtung zu tun, sondern im Zweifel ist denen allen klar, auch während des Spiels, sie werden beobachtet und verhalten sich dann entsprechend. Bei einigen glaubt man es nicht, aber man weiß es nicht. Und das müssen Sie mal versuchen. Versuchen Sie mal, einen unbeobachteten Einblick in das mimische und gestische Verhalten von Mitspielern zu bekommen. Das ist gar nicht einfach. Das geht nur in der teilnehmenden Beobachtung. Sie können sich nicht reinstellen, ich gucke euch mal ein bisschen beim Spielen zu und erwarten dann, dass sie sich so verhalten, als wären sie alleine zu Hause. Deswegen ist es gar nicht so leicht, daran zu kommen. Gestik ganz ähnlich, da gibt es natürlich so diese gestischen Reaktionen, aber auch hier immer die Frage, inwiefern beeinflusst der Beobachter das Beobachtete, bleibt offen. Interessant sehen Sie hier Wii Bowling. Wii, die Wii, als die rauskam, war ja dann plötzlich neue Käuferschichten, gerade Altenheime und Senioren waren ja Zielgruppe dieser Sportspiele und haben viele Altersheime haben auch eine Wii angeschafft. Und hier sehen Sie diesen typischen aus der Schulterspielgestus beim Bowlen, was selbstverständlich als, im Hintergrund steht ja auch der Salesman da von Nintendo, als Werbebild sich gut macht. Schaut mal, der ganze Körper ist gefragt. Das fing ja dann an, als die Wii-Mode rauskam, endlich mal weg von dem Controller und dem Joystick. Man merkte dann aber als erfahrener Wii-Spieler, ich muss eben nicht die Gestik imitieren, die ich aus dem echten Spiel kenne, sondern es reicht die Bewegung aus dem Handgelenk, weil dieser Controller einen Beschleunigungssensor hat und dem ist es völlig egal, ob er aus der Schulter beschleunigt wird oder aus dem Handgelenk, sodass auch hier wieder das markiert den Anfänger. Ja klar, die spielen das zum ersten Mal und spulen das Körperprogramm ab, was sie kennen beim Bowlen und die Wii reagiert auch entsprechend. Und irgendwann würden sie lernen, es gibt auch andere Körperprogramme, die viel sparsamer sind. Also die gehen mit der Energie ganz anders um. Ich brauche gar nicht so viele Muskeln und so viele Knochen bewegen und so. Also das geht alles aus einem ganz einfacheren Handgelenk heraus, sodass man dann merkt, okay, man entkoppelt dann die Spielhandlung von der Spielerhandlung. Und die Kinect hat es dann wieder rückgängig gemacht und gesagt, nein, du kannst es nicht faken, dass deine linke Hand über dem linken Schultergelenk ist, das muss man tun. Da kann man jetzt, also man hält ein Bild hoch, da fällt die auch drauf rein. Aber da muss man tatsächlich aktiv werden, was dann wieder neue Spiele ermöglicht hat, also gerade eben diese Tanzspiele, die in meiner Wii-Mode ja viel schwieriger sind, die weiß ja immer nur das Gerät und auch die PlayStation Move, der weiß nur, wo ist die rechte Hand, weiß dieses System, aber nicht, wo ist der ganze Körper. Da funktioniert es dann super, aber für die normalen Kampfspiele so brauchen sie das nicht, weil die meisten Spieler viel zu ungelenk sind, um die Bewegung ernsthaft nachzuvollziehen. Und es ist ja ein Problem, alle Spiele, wo sie laufen müssen, also da ist sowohl die Kinect als auch die Wii überfordert, weil sie immer gegen den Fernseher rennen würden, wenn sie es echt meinen. Also das ist die große Frage der Virtual Reality auch. Wie können sie eigentlich über diese Interfaces die Körperbewegungen so übersetzen, dass der Spieler sich auch körperlich im Raum anwesend fühlt und nicht nur mit seinen Augen und Ohren? Und was ja wieder ein Problem hat, dass der Rest des Körpers dann irgendwann sagt, aber stopp, hier gibt es ein Problem. Weil wir so immersiv sind und ich bewege mich, aber mein Innenohr bewegt sich nicht. Und dann haben sie diese typische 3D-Krankheit, so als inverse Sehkrankheit, weil ihr Innenohr keine Beschleunigung bemerkt, aber ihr Auge schon oder Bewegung bemerkt, sodass es dann irgendwann ihnen durch diese Inkongruenz schlecht wird. Das kann man manchmal abtrainieren, aber bei manchen geht es eben auch nicht. Und das Problem bleibt ungelöst, solange sie nicht ihr Innenohr stimulieren können, dass dann halt das Gefühl von Beschleunigung wirklich auch entsteht, wird es einen großen Prozentsatz geben. Das sind, glaube ich, so 25%. Den wird einfach schlecht in VR. Den wird auch schlecht im 3D-Kino. Und zwar so schlecht, dass sie das nicht rezipieren können. Also sie halten das dann 10 Minuten durch und dann ist Schluss. Das ist für einen Kinofilm zu kurz und für die Investition in solche Technologien auch zu kurz. Und das ist genau die Frage, die man sich hier stellen kann, Körper des Spielers, Körper der Spielwelt, die jetzt gerade wieder neu zu stellen sind. Dann als Übergang zum Verhalten der Zuschauer als Unbeteiligte drumherum stehen, die ja auch eine Performance der dritten Ordnung haben, ist halt die soziale Interaktion der Spieler untereinander. Also der Umgang mit Mitspielern spielt eine Rolle, aber auch mit Zuschauern oder mit Unbeteiligten. Also wie ist die Kommunikation? Gibt es Regeln, also gerade bei diesen Performance-Spielen, die wir am Donnerstag ja auch haben, gibt es Regeln, wie man miteinander umgeht? Dürfen Außenstehende was sagen oder nicht? Darf man mit Mitspielern reden, mit Teamkollegen und so? Oder nur innerhalb des Spiels, also nur über Chat, aber darf man auch was anderes machen? Welche Rollen hat wer? Wer ist der Tank, wer ist der Healer, wer ist der Damage-Dealer? Was für Erwartungen haben wir an das Spiel? Wollen wir auf jeden Fall gewinnen, weil wir hier kompetitiv spielen, oder wollen wir eine gute Zeit haben? Welche Werte spielen eine Rolle? Also inwiefern darf man mit Neulingen, wie geht man mit Neulingen eigentlich um? Jetzt irgendwie fürsorglich oder ganz egal, die müssen ja nicht kommen. Wie ist das Meta? Gibt es ein Metaspiel, dass man über das Spiel hinaus vielleicht das dann auf Webseiten weiterverfolgt oder trainiert außerhalb des Spiels und so? Wie ist eigentlich da die Erwartungshaltung? Das bezieht sich sowohl auf die Mitspieler, auf die Zuschauer. Dürfen die zuschauen? Will man, dass die dabei sind? Will man, dass die eben nicht dabei sind, weil es komisch ist, vor anderen Leuten zu spielen? Oder ganz unbeteiligt, so Johann Sebastian Jaus ist ein schönes Spiel, Beispiel dafür, weil es ja im sozialen Raum gerne gespielt wird, also sie brauchen eine große Fläche und da stehen immer Menschen rum und werden die ermutigt mitzumachen, werden die zur Seite geschubst, wenn es drauf ankommt? Das kann man sich, all solche Fragen kann man sich dann stellen, wie eigentlich die Aktion der Spieler, die in der zweiten Ebene performant tätig sind, mit denen auf der dritten Ebene, die einfach drumherum stehen und halt das Spiel beobachten, stattfindet. Und das führt uns dann zur Frage der Zuschauer, die sicherlich nicht so interessant sind für das Spielerlebnis, aber halt dann doch eine Feedbackschleife verursachen. Hier sehen Sie ein schönes Beispiel aus einem legendären 2004 Finalturnier. Wenn Sie jetzt, das ist Street Fighter 2, also vielleicht für die, die das nicht kennen, Sie sehen, wenn Sie es kennen, einen unglaublichen Akt, in dem jemand es schafft, eine, ich glaube, 17 Spielzüge folgende Combo zu parieren, um dann noch zu gewinnen. Also Daigo auf der linken Seite ist bald am Ende und hat, glaube ich, noch einen Schlaghälter aus und es schafft er mit einem unglaublichen Manöver, ist diese Partie für sich zu entscheiden. Was allerdings, und das ist das Interessante, von dem Publikum auch frenetisch in dem Moment wahrgenommen, registriert und kommentiert wird. Jetzt ist es zu Ende, aber da ist man als Nichtkenner dieses Spiels auch erstmal baff, was die da alles gerade gesehen haben. Aber wenn sie es kennen, dann werden ja klar, also seht ihr denn nicht, was ihr da gerade, wovon ihr gerade Zeuge geworden seid? Also das ist eines dieser Filme, die sich sehr stark an eine Community richtet. You had to be there, genau. So, und das wäre so ein Beispiel für so eine Feedback-Schleife. Wobei, ich weiß nicht, ob es ein Feedback ist. Ich kann mir vorstellen, dass Daigo nicht darauf reagiert hat, dass sein Publikum gerade begeistert ist, aber es hat ihn natürlich gefreut am Ende. Wobei er ganz bescheiden sagt, ah, er kann das halt. Also das ist halt so. So, was wir jetzt erleben, ist die Performance der Zuschauer, der frenetische Jubel, der gilt der Performance des Spielers. Also jetzt nicht unbedingt, was da auf dem Bildschirm stattfindet, sondern dass jemand imstande ist, sowas auszuführen. Und wenn Sie da mal reinschauen, die Analyse, das ist schon wirklich eine Menge Kompetenz, die dafür erforderlich sind, also so eine Meisterschaft, die da vorliegt. Und die sich über das Interface und der Performance der Spielfigur, die jetzt hier halt pariert und nicht blockt, das ist der große Unterschied, blocken kostet Energie, parieren nicht, da müssen Sie anders vorgehen, äußert. So, und das ist so, diese drei Ebenen können Sie in diesem Film halt schön miteinander verschränkt sehen. Und das wäre dieser Effekt der Co-Präsenz und der Feedback-Schleife, die im Zweifel dann auch dazu führt, dass die Performance sich künftig steigert. Wenn man weiß, ich habe hier Fans, die will ich nicht enttäuschen, spielt man anders, als wenn man ausgebuht wird oder ignoriert wird, weil das niemand zur Kenntnis nimmt, was da läuft. Das Ganze ist auf der dritten Ebene, finden diese Shoutcasts statt, die ein eigenständiger Gegenstand der Analyse werden, die Performance in einem Shoutcast, also wie gut sind die Shoutcasts, was macht die Qualität eines Shoutcasts aus? Das ist ja nicht nur, die verstehen das Spiel und sehen genau hin, sondern die haben eine bestimmte Art und Weise, wie sie es darstellen, gilt bei Sportberichterstattung ganz ähnlich und schaffen es für den Zuschauer, auch vielleicht den jetzt nicht so in dem Spiel präsenten Zuschauer, davon zu überzeugen, dass das irgendwie was Tolles ist, was da gerade erlebt wird. Bis hin zu, wie beim Fußball über Radio, Leuten, denen es nicht möglich ist, das Spiel gerade zu schauen, ist aber doch so zu vermitteln, als wären sie da. Also so eine auditive Immersion als Zuschauer auf dieser Ebene. Das muss ein Shoutcast schaffen, ein guter. Und dann werden die auch wieder eingeladen und da gibt es die weltbesten Shoutcaster, die dann auch die Weltmeisterschaften kommentieren und dann gibt es entsprechende Übungsprogramme etc. Also um diese Performance zu erlernen, das ist eine ganz eigene, hat mit der Spielperformance gar nicht so viel zu tun. Sie müssen ja auch schnell irgendwie flüssig reden können, aber Sie sollten das Spiel auch kennen, damit Sie zumindest bewerten können, was dann an welcher Stelle gerade passiert. Ist aber eine eigene Übung, die in dieser Form von, meistens ja noch nicht mal als Feedbackschleife mit dem Spiel verbunden ist, weil die Spieler von dem Shoutcast gar nichts mitbekommen. Das richtet sich ja dann eher an die Zuschauer oder an die Performance der vierten Ordnung, also die sich das zu einem anderen Zeitpunkt mal anschauen wollen, wenn das Spiel schon längst gelaufen ist. So, als letztes Kapitel noch die Maße, wie misst man eigentlich Performance? Und das ist jetzt eher so eine Sammlung von ein paar Stichworten, weil auf den verschiedenen Ebenen die Performance sich dann auch unterschiedlich darstellt. Es gibt natürlich die objektiven Maße, die durch das Spiel berechnet werden. Objektiv im Sinne von, da braucht es keine Frage, hat dir das Spiel gefallen, sondern es gibt Punkte, Sie können die Sammelobjekte zählen oder die Zeit, die Sie brauchten, oder Sie haben ja diesen Highscore, in dem diese Punkte eingetragen werden mit entsprechenden Leaderboards und Hall of Fames, also welche waren die besten Spiele of all time oder von today, anhand dieser objektiven Maße, die der Computer vorgibt. Wie viele Achievements oder Trophäen haben Sie gesammelt? Etwas komplexer, aber dennoch objektiv ist die Elo-Zahl, die man bei so großen Spielen wie eben League of Legends, Dota, aber auch Schach und Go ausrechnet, indem Ihr Spielstärke berechnet wird aus den Spielen, die Sie gegen andere Spieler gewonnen und verloren haben. Also das ist so ein rekursives System. Irgendwann, man setzt am Anfang setzt man alle Spieler auf 100 und dann guckt man, okay, der verliert gegen den, dann wird er runtergesetzt, der wird draufgesetzt und irgendwann schwingt sich dieses System ein und man weiß, auf einer Elo-Zahl von 3000 wird man gegen einen 2900er vermutlich gewinnen, gegen einen 3100er vermutlich verlieren. Wenn man dann doch öfter mal gewinnt gegen einen Stärkeren, wird man selber raufgestuft und der andere runtergestuft und im Laufe der Zeit schwingt sich dieses System ein. Und das ist verblüffend, dass es funktioniert, aber es läuft sehr gut, gerade bei Rankings von diesen großen E-Sport-Titeln wie StarCraft, League of Legends, wird mit Elo oder mit abgeleiteten Maßen gearbeitet, um zu bestimmen, sind Sie eigentlich Diamond oder Platin oder Gold, was für einen Rang haben Sie eigentlich? Und das bestimmt sich halt bei solchen Spielen nicht daraus, wie viele Trophäen haben Sie gesammelt oder Punkte gewonnen, sondern wen hat Ihr Team eigentlich geschlagen, welche anderen Teams und wie stark waren die? Bei anderen Maßen, das wäre eher auf der Performance der dritten Ebene, also wie gut ist Ihr Shoutcaster, messen Sie doch mal Ihre Follower, wie viele Leute haben eigentlich Ihren Channel abonniert? Daran kann man dann schauen, ob das, was Sie da vorführen oder wie gut sind Sie als Spieler, so als Let's Player, das hängt davon ab, wie viele Leute Ihnen hinterherrennen. Das ist auch eine objektive Zahl, die man über Werbebudget auch direkt in Geld umrechnen kann. Gronkh hat einfach mit seinen 10 Millionen, ich weiß nicht, wie viele er inzwischen hat, mit seinen 10 Millionen Followern einen ganz anderen Impact als irgendein Anfänger, der vielleicht nur 200 hat. So, insofern ist es ein objektives Maß, auch wenn nicht klar ist, was es genau ausdrückt. Es drückt zumindest die Aufmerksamkeit, die Bereitschaft von anderen Menschen aus, diesem Spieler Aufmerksamkeit zu geben. Und das kann man ja dann auch für die Werbung übertragen, die auf dem Kanal gesendet wird. Andere sind subjektive Maße, also die im Verhältnis zur Spielintention stehen und den Kontext, den ich eingangs genannt habe. Warum wird eigentlich gespielt? Wollen die Leute Spaß haben? Wollen sie einen Wettbewerb gewinnen etc.? Und dann kann ich mich fragen oder kann ich den Spieler fragen, hat das auch geklappt? Also diese Intention haben wir in der Fortschrittliga stehen. Und dann fragen sie einfach, hat das funktioniert? Bist du zufrieden mit deiner Analyse? Hat es Spaß gemacht? Oder hast du gelernt, um was es ging? Oder hast du den Wettbewerb gewonnen oder tolle Screenshots geschossen, wie Duncan Harris das ja immer gut macht? Dead and Thrills heißt sein Kanal. Also es ist so eine Webseite mit Screenshots, wo er eben in Sackgassen geht und dort fantastische Bilder machen kann, die ihm im Spiel aber nicht unbedingt weiterbringen. Weil es ihm nicht darum geht, den Spielfortschritt zu bestimmen, sondern nur, also wirklich hervorragende Fotos zu machen, in denen er the beauty of video games dokumentiert. Und wenn man den fragt, ob er mit dem Spiel zufrieden ist, wird er eine ganz andere Antwort geben bei den Spielen, nämlich ob da kann man da gute Bilder machen, als jemand, der irgendwie vielleicht Werbung machen will oder der das irgendwie testen möchte. So, dann, das führt uns dann abschließend zu den performativen Genres, die ich in der Klassikervorlesung, in der ersten Vorlesung ja schon mal erwähnt hatte. Genre als eine wiedererkennbare Menge von ästhetischen Merkmalen. Und das gibt es bei audiovisuellen Genres, bei narrativen Genres. bei ludischen Genres, aber natürlich auch bei performativen Genres. Also da fragt man nach dem Kontext, nach den Handlungen, die dort beobachtbar waren auf der ersten, zweiten Ebene, vielleicht auch auf der dritten. Und daraus stellt man dann fest, ey, wir sind hier in einem Wettbewerb. Oder es ist eine Form des Selbstausdrucks oder des Zeitvertreibs oder des Sensation-Seekings, also der irgendwie des Berauschens, was man hier nicht erkennt, aber der Mann spielt Super Hexagon, ist übrigens gleich der Autor des Spiels, und mit dem Ehrgeiz bis heute der beste Spieler in seinem eigenen Spiel zu bleiben. Und das geht nur, wenn man sich da sehr intensiv mit diesem Spiel auseinandersetzt. Oder als soziales Erlebnis, für sich mit Kumpels oder dann vielleicht für seinen Kanal, auf dem man das aufnimmt. Exploration von Spielwelten. Fantasie und Eskapismus, auch von dem Cooper, ist, der auch dieses Immersions gemacht hat, ist, hier geht es um Avatare, also Menschen mit ihren Avataren, die sie in Online-Rollenspielen spielen, die sich damit ablichten lassen und sagen, das bin ich, das ist auch in Ordnung. Also da geht es um Ausleben von Identitätsfantasien oder Demonstrationen von Spielen, meistens auf irgendwelchen Messeständen oder Stadtfesten, in denen dann halt dann irgendwelche Computerkonsolen ausgestellt werden. Daraus, aus dem Zusammenhang muss man sich halt fragen, was ist das für einen Kontext, wie verhalten sich die Zuschauer, wie verhalten sich die Spieler und die Spielfigur, und daraus kann man dann solche performativen Genres bestimmen. Der Begriff ist aber eher unüblich, der taucht nur hier auf. Dennoch können Sie klar unterscheiden, okay, das war ein Spiel, war nur zu Demonstrationszwecken, das war ein Spiel zum Selbstausdruck, das war ein Spiel zum Zeitvertreib, deswegen erwartet man dann auch diese und jene Performance der Beteiligten. Mit dem gleichen Titel können Sie auch verschiedene performative Genres bedienen. Sie können es sowohl im Wettbewerb spielen als auch zum Zeitvertreib. Nur ändert sich dann auch das gesamte Spielverhalten und die Erwartungshaltungen aller Beteiligten. Nein, vielleicht nicht des Computers, dem ist es egal. Aber das ist wichtig. Also ein Spiel gehört schon in ein ludisches und in ein audiovisuelles und ein narratives Genre. Das kann man ziemlich deutlich festmachen. Kann man auch argumentieren, es ist mehr Rollenspiel als Shooter oder so. Da kann man argumentieren. Aber das performative Genre, das erkennen Sie nur an der konkreten Performance. Und das gleiche Spiel kann heute in diesem und morgen in einem anderen Genre verortet werden. Und jetzt abschließend vor der Pause noch ein Hinweis. Donnerstag, übermorgen, haben wir unseren Performance-Spieleabend. Den synchronisieren wir immer ein bisschen mit dieser Vorlesung. Also geht es um Spiele, deren Schwerpunkt in der Performance der Spieler liegt. Also nicht der Spielfigur, nicht der ersten Ordnung, sondern eigentlich in der Spiele der zweiten Ordnung. Also sowas wie Tanz, Singen und auch Rocksmith, wo Sie mal mit einem echten Interface Guitar Hero spielen können. Aber auch Kinect-Spiele wie Child of Eden, wo Sie halt vor allem körperlich aktiv werden. Bounden, da habe ich zumindest eine Instanz, das ist ein Tanzspiel auf dem Handy, wo Sie zusammen eine Choreografie nachmachen. Oder das schon erwähnte Jon Sebastian Joust bauen wir auch auf. Lassen Anfänger dann auch in Ruhe, also Sie wissen ja, dass wir hier so eine Gruppe haben, aber dann können Sie es mal kennenlernen, diese Spiele. Viele davon brauchen also durch ihre dispositive Anordnung entweder besonderes Material, also Sie brauchen halt die Hardware oder 7 Move-Controller und ein großes Feld, das man zu Hause und in der WG nicht so oft hat. Also SingStar geht noch, aber manche dieser Spiele, auch Rocksmith, Sie brauchen eine E-Gitarre, Sie brauchen das Spiel, spezielle Kabel und so, das kauft man sich selten für so ein Spielerlebnis. Deswegen haben Sie die Gelegenheit, mal solche Spiele kennenzulernen. Auch ältere aus den 90er Jahren oder aus den Nullerjahren, die Sie, obwohl vielleicht haben Sie die kennengelernt, weil Sie damit aufgewachsen sind. Wir bauen hier so das ein oder andere auf, weil wir natürlich eine Menge Interfaces und auch räumliche Möglichkeiten haben. Und für aus gegebenem Anlass, weil da ja auch so ein wichtiges Spiel ist, wird hier dann während zwischen 11 bis 11 machen wir hier so ein Public Viewing, dass Sie dann im H2 Fußball gucken können, auf dem HD-Beamer mit einer 7.1 Surround-Anlage, auch das hat man zu Hause selten. Gut, das wäre dieser Teil, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und sehen uns um 10:55 dann hier wieder zum zweiten Teil.